Hallo Fellow Trekkies, hallo liebe BIMAF-Zuhörerinnen und hallo liebe Trekkies. Und ist Trekkies eigentlich...
Nee, das war schon 1994 falsch, da hieß es dann schon Trekker.
Ja, aber ist es...
Hat sich nie durchgesetzt.
Aber ist Trekkies, ist das nicht männlich? Gibt es da nicht eine weibliche Form? Trekkinnen? Hört sich auch irgendwie komisch an.
Nee, I, wenn I dran Trekster. Ist, kann man alles machen.
Das ist doch einfach nur eine Verniedlichung, oder?
Trekkie.
Ja,
ja, das
guck mal, der kleine Trekkie.
Der Trekkie.
Ja. Hallo, liebe Trekkies. Herzlich willkommen zur zweiten Folge in unserem WIMAF Star Trek Kamikaze Monat. Maria und ich haben beschlossen, den Dezember, antizyklisch Star Trek zu widmen, während alle Leute wie wild auf den neuen Star Wars Teil und das Ende der aktuellen Trilogie warten, haben wir beschlossen, wir gehen auch ins All, aber in die andere Richtung. Wir gucken uns an, was die Föderation und die 13. Order alles so machen und wollen und die Borg natürlich und Andy Borg. Und deswegen haben wir uns versammelt, heute zum zweiten Mal, in der ersten Folge haben Maria und ich alleine den ersten Teil der Star Trek Kinofilme besprochen. Wir gucken alle 13 Filme, jetzt sagen manche, es gibt sogar keinen 13, doch, weil wir rechnen ja auch die neuen Star Trek Filme dazu, dadurch kommen wir auf 13.
Ich glaube, niemand hätte das gesagt.
Macht ja nichts. Auf jeden Fall alles, was im Kino lief und wo Star Trek draufklebt, wird hier besprochen. Außer jetzt Dokus. Es gibt ja auch diese sehr schöne Trekkies-Doku, fällt mir dabei ein. Die fand ich auch gut. Aber egal. Sei es, wie es ist. Wir gucken alle Star Trek-Spielfilme in diesem Podcast weg und sind heute beim zweiten angekommen. Einem riesen Fan-Favorite, wie sogar ich weiß. Ein Film, der unstreitbar zu einem der wichtigsten Filme im Star Trek-Kino-Kanon gezählt wird. Wir besprechen heute nämlich den Zorn des Khan. Das ist der zweite Star Trek-Film. Dieser Podcast hier wäre aber langweilig, wenn jetzt nur ich darüber sprechen würde, weil ihr wisst, ich tendiere dazu, oft abzudriften in mein tiefes Nerdwissen, das ich über Star Trek und das Universum und Lorca und so weiter habe. Deswegen mache ich das nicht alleine, sondern habe an meiner Seite eine Frau, die mich regelmäßig zügelt, die mich regelmäßig zurückhält, zu tief abzutauchen, die mich davor rettet, in ein Loch aus Star Trek-Referenzen zu fallen, aus dem ich alleine gar nicht mehr rauskomme. Die Frau ist wie mein Netz, sie ist mein doppelter Boden, sie ist die größte Hilfe für mich, fehlerfrei durch dieses Leben zu steuern und sie ist die charmanteste Stimme in diesem Podcast. Herzlich willkommen, Maria Lorenz.
Hi.
Und wer da klatscht, bin weder ich, was angemessen wäre, noch Maria Lorenz, sondern es ist unser heutiger Gast, der ist der beste Freund dieses Podcasts. Wir haben ihn schon durch viele Filme gequält. Das letzte Mal musste er mit mir alleine über den letzten Luden sprechen. Ein Kapitel der WIMAF-Geschichte, über das wir gerne den Mantel des Schweigens hüllen. Heute aber durfte er dann endlich wieder einen Film gucken, mit dem er vermutlich auch was anfangen kann, so wie wir ihn kennen und der ihm, glaube ich, auch sehr gut gefällt. Darüber werden wir mehr erfahren von dem großartigen Tausendsasser Hans Dampf in allen Gassen, Moderator, Liebhaber, Schauspieler Uke Bosse.
Hallo.
Hallo Uke. So, Leute.
Ich habe schon mal, also die meisten Notizen, die ich habe, sind zu der Einleitung gerade.
Da gibt es sehr viel zu sagen, das stimmt.
Da müssen wir gleich mal einiges besprechen. Uke hatte mir ja vorher in unserem Freundeschat mich vorgewarnt oder mir schon mal angekündigt, dass es über eure letzte Begegnung bei WIMAF zu reden geben wird.
Ja.
Ja.
Das war hart.
Ja. Ich war super froh, dass ich nicht dabei war.
Das stimmt. Vielleicht um das so zu sagen, ich habe mich jetzt tatsächlich sehr gefreut, tatsächlich Star Trek 2 nochmal gucken zu können, weil ich habe ein Gedächtnis wie ein Oktopus.
Ja.
Ich erinnere mich an nichts mehr.
Die können sich nicht
erinnern. Also ich dachte, die rutschen die Erinnerungen immer in die Arme.
Nee, 8 Tage und dann ist es falsch und dann wissen sie nichts mehr. Na, du kannst ihnen beibringen, ein Einmachglas aufzumachen, aber nach 9 Tagen müssen sie es neu lernen.
Ah.
Ja.
Also weil die immer nur bis 8 zählen können, weil die nur 8 Arme haben.
Das ist, glaube ich, so. Bei denen ist alles auf 8 ausgelegt.
Ja, ja.
Verstehe.
So, und das ist, glaube ich, auch so religiös bei denen. und deshalb, das war tatsächlich sehr schön und ich habe diesen Film geguckt und ich nehme schon mal vorweg, wie toll ich ihn wieder fand, also wie großartig er ist. Also es ist ein wirklich guter Film. Während hingegen der letzte Lude ein nicht so guter Film war und da war das eher doch auch eine Qual und ein bisschen Charme.
Da hättest du gerne ein Oktopus-Gedächtnis.
Da hätte ich sehr gerne, zum Glück, das funktioniert das auch schon wieder. Ich habe auch die Hälfte schon wieder verdrängt. Ja.
Hätte Ricardo Montalban auch einen guten letzten Luden spielen
absolut
können?
Ich finde frisurentechnisch.
Wenn Ricardo das gemacht hätte, dann wäre der Film wahrscheinlich auch viel geiler geworden, weil er das auch ganz anders spielt, weil alleine die Art und Weise, wie Ricardo Montalban spielt, ist ja eine solche Freude. Ich könnte ihm die ganze Zeit zugucken, weil ich einfach merke, wie viel Spaß der hat.
Ja.
Ricardo Montalban übrigens spielt den Khan in
Khan
des Khan.
Khan! Muss man eigentlich immer dazu sagen, weil der Name wird natürlich korrekt Khan ausgesprochen.
Ja, das stimmt. Ja, also, und nicht wie Oli Khan, sondern H und A andersrum.
Auch noch mal,
The Wrath of Oli Khan, das wäre auch ein
sehr auch noch mal eine kleine
Film.
Entschuldigung ans Internet. Meine Autokorrektur hat tatsächlich aus Khan Khan gemacht und ich habe es nicht nochmal überprüft und habe den Plan für Dezember mit Der Zorn des Oli Khan im Prinzip schön veröffentlicht, ja. Falls also die Leute darauf jetzt hier gewartet haben, sorry,
naja,
das ist es nicht.
Aber es wäre natürlich auch lustig gewesen, wenn ich Oli Khan dafür eingeladen hätte. Das hätte ich akzeptiert, dafür dann nicht eingeladen worden zu sein. Weil ein ganzer Podcast, der auf einem blöden Wortspiel basiert, finde ich schon in Ordnung.
Was macht dich so wütend, Olli?
Ja, da hat bestimmt auch einiges.
Ja.
Star Trek 2, Der Zorn des Khan, fängt ja nicht mit Khan an, sondern mit einer anderen, wie ich mir habe erklären lassen, geradezu legendären
Dieter Kuhn?
Sache aus dem Star Trek-Universum, einem Fall im Star Trek-Universum, der immer noch hoch und heiß diskutiert wird und der bis heute Legende ist. Ganz am Anfang, der Film fängt nämlich an mit dem Kobayashi-Test.
Oho. Also ich würde noch vorher ansetzen. Ja, also ich finde, man muss erstmal so an diesen Film rangehen, was ist denn jetzt vorher passiert? Ja, wir haben gerade vorher Star Trek 1 gesehen, der ja so ein bisschen ist, wie ich weiß nicht, wie ihr es jetzt besprochen habt, ich habe es noch nicht gehört, den Podcast,
ja.
So ein bisschen Star Trek meets 2001, ja. Also ein riesengroßes, episches, ja. Wurbel, was ist das?
Also ein bisschen Space Knight.
Ja, was?
Space Knight.
Space Knight?
Habt ihr das nicht geguckt früher?
War doch im BR früher immer, wenn man...
Ach so, ich dachte Knight, meinst du ja, ich war eifersüchtig, weil sie im Weltraum waren. Nein.
Ach so.
Space Knight, okay, das wird, Leute, das wird auf jeden Fall irgendwas, was ich mal mache, was Space Knight heißt.
So, und das ist jetzt, ne, also die Leute fanden es schon eher nicht so geil und produktionstechnisch war das Ding wahnsinnig teuer, aber das ist ja immer so, die Serie ist vorbei, die Serie war 1969 vorbei, das ist jetzt 10 Jahre oder 15 Jahre schon später,
ja.
Star Trek 2 kam 82, glaube ich, 82. Ja. Und jetzt sind wir erstmal wieder so ein bisschen down to earth. Und für mich, als ich diesen Film angemacht habe und die Musik fängt an, das ist ja erstmal dieser Vorspann, das ist einfach Titel und Musik und die ganzen Namen gehen durch. Mhm. Und du hast das Star Trek-Thema. Ich habe sofort hier Gänsehaut gekriegt.
Deine Kiemen sind sofort aufgegangen.
Ja, es so, oh. Und dann aber verändert sich die Musik ja so ganz schnell.
Ja.
Und diese ganzen nervösen Bläser kommen da rein und tröten so wie wilde rum.
Ja.
Das fand ich schon, das war das Erste, was ich total geil fand an diesem Film. Ich kann mir allein diesen Anfang auf Loop 10 Stunden lang angucken. Ich finde, das muss man als Erstes sagen, okay, vor dem Kobayashi-Maru-Test. Ja, und ich glaube, der Fan, der ein bisschen verwirrt war von Star Trek 1, hat dasselbe Gefühl im Kino wie ich jetzt bei Star Trek 2. Was war denn übrigens euer erster Film, den ihr im Kino gesehen habt, Star Trek-mäßig?
Der erste Star Trek-Film, den ich im Kino gesehen habe?
Ja.
Das war Star Trek mit Chris Pine.
Ah ja.
Bei mir war es der Aufstand, wo die am Anfang so lustige Kopfschmuck tragen und irgendwo auf so einem Planeten sind.
Ja, das könnte jetzt auch...
Data und so, ich glaube, das ist der Aufstand.
Ach so, Insurrection. Mhm. Sehr schlechter Film, ja. Ja gut, bei mir war es Star Trek 6, The Undiscovered Country. Ich war damals in London und das Ticket hat 6 Pfund gekostet. Damals 18 Mark.
18 Mark, ja.
Krass.
Glaube ich, ja.
Ich bin da mit so einem riesengroßen Freundeskreis reingegangen und war damals auch noch kein Star Trek-Fan. Also ich bin irgendwie mit der Gruppe so mit...
Mitläufermäßig so.
Ich glaube, da war ich irgendwie 17 oder so und fand den aber super.
Echt?
Ja. Ich fand
du kannst die Leute nicht?
Nee.
Und Insurrection fandst du super?
Also ich wusste schon, was Star Trek ist, so, ne?
Ja.
Also ist jetzt nicht, aber ich hatte das nie gesehen und so und ich fand es aber
ach,
super.
Was?
Ich fand es total lustig, also überraschend lustig und auch spannend. Und
ist das
ich
der mit dem Borgwürfel?
Nee, das ist der mit dem Joystick in der Konsole. wir schalten auf Manual. Und dann kommt ja der Competition Pro Joystick oder was.
Irgendwie so es fängt halt damit an, dass irgendwie Picard muss am Anfang bei irgendeinem Ritual oder bei einer Hochzeit oder so zu Gast und muss irgendwie so einen komischen Kopfschmuck tragen, der ihm wahnsinnig unangenehm ist und die ganze Crew macht sich über ihn lustig.
Ist das Insurrection? Gut, ich weiß gar nicht, mein
das an, ich kann mich halt an diesen Anfang erinnern, weil wir den alle wahnsinnig lustig fanden und dann war ich so plötzlich, weiß ich noch, okay, ich bin an Bord mit dem Film. Weil ich war vorher so ein bisschen, naja, gehen wir jetzt alle hin. Und das fand ich direkt so witzig, dass ich dann an Bord war. Und seitdem interessiere ich mich für Star Trek.
Echt? Mhm. Ja, cool. Na gut, dann hat das ja was Vernünftiges gebracht im Leben.
Jetzt werden es wahrscheinlich ganz viele Leute schreiben, nein, das war doch nicht der, sondern der.
Ist auch so, ist wahrscheinlich auch gar nicht der, aber ich weiß auch gar nicht mehr.
Ja, ich weiß es jetzt gerade
auch nicht. Aber wir haben, das ist, aber wir wissen, wie es gemeint ist.
Mhm. Eben.
Ja. So, also, genau, Verzeihung.
Ja.
Und dann kommt, und dann würde ich jetzt auch nicht gleich mit dem Kobayashi-Maru-Test reingehen, sondern was passiert ist, wir sehen die Brücke. Wir gehen natürlich davon aus. Du
willst also quasi
den. Naja, du musst das mal, dass diese Momente.
Okay, ja absolut.
Diese Momente. Natürlich. Du bist also auf der Brücke und ob das jetzt die Enterprise ist oder nicht, das sehen wir jetzt erstmal nicht so richtig. Aber wir sehen ganz viele bekannte Gesichter. Die sind alle auf der Brücke. Ja, da ist Uhura, da ist.
Chekov ist nicht da, aber. Pille.
Die sind da alle. Scotty. Spock ist da, die sind alle da. Ja, alle tragen neue, coole. Komische rote Uniformen, die wir vorher auch so nie gesehen haben, die aber dann auch da blieben für die restlichen Filme.
Ja.
Und dann geht's auf den Captain und es ist nicht Kirk.
Wow.
Sondern es ist eine Vulkanierin, Savik.
Guck mal, wer da spricht.
Richtig.
Hör mal, wer da spricht.
Zu Savik kann man gleich sagen, Kirstie Alley ist ja. Es, die wurde da eingeführt und generell kann man bei Star Trek ja häufig sagen, vulkanische Charaktere häufig ein Problem. Wir erinnern uns an Voyager, Tuvok, kein Mensch braucht den. Also kein Mensch braucht eine weitere Person, die irgendwo im Hintergrund steht und keine Emotionen hat. Hallo, ja, das ist sehr logisch. Mhm. Ist einfach, kannst nichts mit anfangen. Also kann ich mich nicht reinversetzen, der macht nichts. Das ist wie so ein hier, die ist klar, hier, da, hier, Tuvok. Mhm. So, bringt nichts.
Du weißt, dass wir nichts sehen können.
Richtig, also ich habe hier kurz den Zuckerspender herumgeschoben. Und also Savik erstmal sowieso einen neuen Charakter einzuführen, ist immer schon schwierig. Und einen Vulkanier einzuführen, ist schon schwierig, wenn man schon einen hat. So einen sehr erfolgreichen Vulkanier wie Spock. Und dann ist hier auch noch der Captain.
Ja.
Also erstmal so, was geht hier vor sich? Man muss dazu sagen, Savik funktioniert fantastisch. Also Savik ist ein ganz toller Charakter und ist total sympathisch und wir mögen sie alle sehr gerne.
Aber... Ich war, als ich den Film gesehen habe, ich konnte mich natürlich an sie erinnern, war aber, als ich ihn gestern gesehen habe, überrascht, ach, sie war Vulkanierin, weil das hatte ich völlig vergessen, weil ich finde auch nicht, dass sie sich so verhält.
Tatsächlich ist sie halb Vulkanierin, halb Romulanerin, angeblich, findet man nie raus, gibt irgendwo Extended, irgendwo hat jemand runtergeschrieben, weil sie ist ja auch am Schluss ein bisschen traurig und
hin
und
wieder
ist sie ein bisschen emotional.
Und so auch überhaupt, wie sie sich so sie verhält sich eher, finde ich, wie eine sehr ehrgeizige Person, die sich sozusagen selber auferlegt hat, keine übertriebenen Emotionen zu zeigen, weil sie eben irgendwie ihre Ziele erreichen will. Aber sie verhält sich nicht wie eben dann wirklich diese krassen Vulkanier manchmal. Hier die zum Beispiel
sie auch auf Enterprise. Sie hat ihr Kulinar nicht bekommen.
Schnell nachgeguckt.
Nee, das weiß ich. Zufällig.
Sie sollte eigentlich von hier Dings gespielt werden, Kim Cattrall. Aber die konnte nicht, die musste noch Police Academy machen. Hm. Sie wurde im nächsten Star Trek ist sie auch nicht mehr Kirstie Alley, wird von einer anderen Schauspielerin gespielt. Und in Teil 6 kommt Kim Cattrall dann und hätte eigentlich auch Savik spielen sollen, hat dann aber gesagt, ey, ich kann doch jetzt nicht die dritte Person sein, die diesen Charakter spielt.
Ja.
Und dann wurde der Charakter ausgetauscht und heißt dann Valeris oder Valeria. Valeria? Irgendwie was. Entweder so wie der aus Game of Thrones oder irgendwie anders.
Und heißt dann Dracarys.
Irgendwie so. Und sie hat sich wohl... Es gab wohl einen Skandal, weil sie sich von einem Fotografen nackt am Set hat knipsen lassen, nur mit Vulkanierohren.
Kirstie Alley oder Kim Cattrall?
Ja, ich bin schon bei Teil 6. Verzeihung, ja, bei Teil 6 Kim Cattrall. Ja. Kirstie Alley hat sowas nicht gemacht. Auf jeden Fall zurück zu Star Trek 2. What? Ist da was denn da los und so? Captain Savik, was? Und
für Nils war es auch so eine Überraschung, weil der kannte ja den Kobayashi-Test nicht.
Nee, genau. Also inzwischen ist das ja, also inzwischen weiß jeder, was das
aber
ist.
Aber Moment mal ganz kurz. Sorry, ich muss, dass ich da jetzt reingrätschen muss. Ich kannte den Kobayashi-Test nicht, das ist richtig. Trotzdem ist diese ganze Szene mega gar nicht die Überraschung, dass das am Ende nicht echt ist. Ich dachte, jetzt ist es irgendwie, jetzt wird das Holodeck schon vorweggenommen oder so. Aber es ist keine Überraschung, dass das, was man da sieht, gerade nicht wirklich passiert.
Nee, das stimmt. Aber es ist trotzdem schon erstmal ein ganz schön dreister Anfang. Ich sehe erstmal alle Leute, dann ist ein anderer Captain, dann passiert ihm was.
Dann sterben plötzlich alle.
Und sterben alle. Und sie sterben aber auch so geil.
Ja.
So, weil sie natürlich
und wollen ja dann dafür auch noch Acting Credits
genau.
haben.
Genau. Sie sind auch so schlechte Schauspieler. Also,
als guter Schauspieler schlecht zu schauspielern.
Ja, aber als schlechter Schauspieler schlecht zu schauspielen ist noch viel interessanter, wie man das sieht.
Schlechter Schauspieler gut zu schauspielen.
Findest du, das ist alles schlechte Schauspieler?
Nicht alle, aber da ist es schon, also man muss schon sagen, dass Star Trek auch jetzt im zweiten Film noch schon eine etwas hölzerne Acting-Klasse.
Ja.
Es gibt zwei, drei, finde ich, Leute, die hervorstechen, die besonders gut spielen. Ich finde, Pille liefert immer 1A ab. Der ist wirklich richtig in Character immer. Das
ist auch sehr lustig immer, ja.
Ja.
Das stimmt.
Das ist ja auch unser aller Spirit Animal eigentlich. Ja.
Aber also zum Beispiel Shatner, da brauchen wir wirklich überhaupt nicht drüber reden, wie der spielt.
Ich habe Trivia gelesen, dass das große Problem war mit Shatner, der hat ja immer so wahnsinnig overacted.
Ja.
Dass der Trick des Regisseurs war, weil er damit nicht klarkam, in die Szene so oft wiederholen zu lassen, bis er müde wird. Ja, und dann die Szenen haben sie dann genommen, weil die waren dann okay, dann hat er nicht mehr Energie drin.
So geil. Was für eine anstrengende, einfach so ein bisschen Baldrian morgens.
Also erst die ersten 5 Mal einfach die Kamera gar nicht anschalten.
Ah.
Ja. Sehr zeitraubend. Nee, let's do that again. Why? I think it was why? Okay, well. Ja. Auf jeden Fall, genau.
Aber trotzdem liebe ich ihn total. Also ich finde, das ist einer der wenigen Schauspieler, wo ich dieses übertriebene Schauspiel und diese Art, wie er spielt, trotzdem total zu schätzen, weil es mich auch nicht stört.
Ich glaube, er ist schon eher unangenehm. Also ich mag es auch gerne, logischerweise, aber ich glaube, er ist eher unangenehm. Ich glaube, er ist ein ganz schöner Ego-Typ.
Am Set jetzt und so, ja, das 100%. Ja. Also schon diese Doku, wo er die ganzen anderen Captains interviewt, die ist ja schon so total, da merkt man einfach so krass, dass er eigentlich nur über sich reden will. Echt? Er lässt sie auch einfach nicht zu Wort kommen.
Das klingt ja fantastisch.
Ja, Captains heißt sie oder so. Die gibt's auf Amazon Prime.
Ja. Also er ist auf jeden Fall Typecast, man merkt schon, dass das sehr, dass der Captain Kirk, den er spielt, einfach sehr William Shatner ist, sozusagen. Deswegen funktioniert's, aber er könnte nichts anderes spielen. Also
TJ Hooker.
Ja, das stimmt. Das kann er natürlich, sehr, sehr gut. Aber um jetzt nochmal für die Menschen, die so tief in der Materie stecken wie ich, dass sie einfach Banalitäten vergessen, die mit dem Star Trek-Universum zu tun haben, an euch beide mal kurz irgendwie die Erklärungsaufforderung, uns zu erzählen, was der Kobayashi-Test ist. Weil ich habe da so, das ist für mich so an der Oberfläche, da beschäftige ich mich schon gar nicht mehr mit.
Naja, also
eine Erklärungsaufforderung ist halt eine Frage, ne?
Ja, richtig.
Der Kobayashi-Maru-Test ist ein Test, den man nicht gewinnen kann. Also man wird vor eine unlösbare Aufgabe gestellt und es geht darum zu testen, wie sich der jeweilige Proband in einer Situation der Ausweglosigkeit benimmt. Also in diesem Fall geht es darum, sie müssen irgendjemanden retten, der in der neutralen Zone ist. Sie fliegen in die neutrale Zone und werden dann direkt von Romulanern bombardiert oder was. Und alle sterben. Was machst du dann? Du kannst nicht gewinnen. Also der Witz ist, dass man diesen Test nicht gewinnen kann.
Das ist ein Charaktertest.
Für ehrgeizige Menschen.
Warum heißt der Kobayashi Maru?
So heißt das Schiff.
Ah ja.
Ja. Das Schiff, auf dem wir uns da gerade befinden.
Es gibt ja diesen Test, das ist ja auch in der gängigen Psychologie gibt es den ja auch. Da gibt es auch immer dieses, sie fahren mit einem Auto auf eine Gruppe Menschen zu oder müssen einen Zug, können einen Zug aufhalten. Was machen sie? Also das ist ja diese klassische, so ein gewisses.
Ist ja auch was, wo Superman oft vor die Wahl gestellt wird.
Ja. Na. Das ist auch für jeden schwierig.
Rette das eine Kind oder den U-Bahn-Waggon.
Aber Superman schafft es immer, beide zu retten.
Ja. Das stimmt. Und Kirk hat ja, wie wir später erfahren werden, auch einen Weg gefunden, den Kobayashi-Test zu gewinnen.
Und an dieser Stelle ist es schon, da noch nicht, aber das war mir damals gar nicht mehr so bewusst, dass dieser Film eine erstaunliche Tiefe hat, nämlich dieses Thema. Weil in diesem Fall geht es darum, wie geht man mit dem Tod um, wie geht man darum, dass das alles nicht so klappt. Und es stellt sich eben raus, ach, da komme ich später zu, was sich rausstellt. Auf jeden Fall, alles explodiert, wo ist Kirk, dann geht plötzlich die Wand vorne auf und strahlendes Licht so von hinten.
Na.
und Shatner slash Kirk treten so in dieses Licht und so dieser wahnsinnige Hero-Shot. Und wir sehen zum ersten Mal den Kirk.
Und vor allen Dingen ist ein Motiv, was sich durch diese Folge auch zieht, dass er immer dieses eine dicke Buch dabei hat.
Ja, das stimmt. A Tale of Two Cities von Charles Dickens. It was the best of times. It was the worst of. Und das sowieso. Es gibt total viele literarische Verweise in diesem Film. Das war mir überhaupt nicht klar, dass das so ist.
Ja.
Aber ich finde es einfach so lustig, dass man uns diesen Charakter quasi so ein bisschen, weil klar, also hat er vielleicht mal die ein oder andere Bedienungsanleitung gelesen, aber wir sehen ihn jetzt nicht als der, der auch immer mit der kriegt ja dann auch eine Brille und so. Also es wird hier auch sehr viel mit dem Alter gespielt.
Ja.
Und dass er dann aber auch wirklich bei jeder Gelegenheit, weil es könnten sich ja mal 3 Minütchen zum Lesen ergeben. Einfach. Und vor allen Dingen auch das größte Buch der Welt. Also ich habe dieses Buch auch, man kann es sich auch kleiner besorgen. Also es ist wirklich kein Problem. Aber er nimmt das so fast als so komödiantisches Zauberbuch. Hat
er das immer drückt es ja auch später einfach jemandem in die Hand, so ein Assistent, der nur dafür abgestellt ist, dass er das Buch hinter ihm herträgt.
Und in der Szene dachte ich noch, das wäre irgend so eine Art für diesen Test sozusagen irgendwas. Aber er hat
hat er das Buch schon?
Ja. Er kommt aus dem
Qualm
mit dem Buch im Arm.
Ach, das ist dann gar nicht A Tale of Two Cities, was er geschenkt kriegt von Spock.
Nee, dann vielleicht nicht.
Dann liest er was anderes und das Buch von Spock.
Das Buch, was er da dabei hat, ist so ein technisches Buch.
Aber es sieht genauso aus wie das Buch, was er später
auch. Vielleicht mag er einfach große Bücher. Klammert sich da irgendwie ein bisschen dran fest.
Ja, das ist so, es gibt ja auch so Handys und Uhren und so, die so für alte Menschen so alles ein bisschen größer haben. Vielleicht ist
stimmt,
das so ein
stimmt.
Buch.
Es wird auf jeden Fall schon ganz am Anfang etabliert, auch als er dann seine Crew trifft, die dann da so, die haben ja gerade gespielt, dass sie explodiert sind und tot sind. Die stehen dann alle wieder auf und sagen so, oh, wie war ich und so, ho, ho, ho. Es wird so ein bisschen gebrot und so. Und es wird schon direkt am Anfang etabliert, dass jetzt alle alt sind, dass sie alle sagen so, oh, ich bin so alt und oh, ich brauche eine Brille und auch und hier und da und so. Und da, das fand ich sehr erstaunlich, weil wir sind im zweiten Film und wir wissen ja, dass noch viele auch mit Kirk und seiner Crew folgen.
Na, du weißt es jetzt 2019, aber das wissen sie ja nicht.
Ja, aber ich finde das sehr erstaunlich, dass sie quasi schon, dass sie so wenig Vertrauen ins eigene Produkt hatten, dass sie gesagt haben, komm, wir machen einfach schon im zweiten Film das Altersfass auf.
Aber ich glaube, das muss man dazu sagen, es stand gar nicht fest.
Also ich habe gelesen, dass sie im ersten Film die alle versucht haben, sehr jung zu schminken und auch mit dem so belichtet haben, das habe ich bestimmt im ersten Teil auch erzählt, ich kann mich gerade nur nicht erinnern.
Ja.
Star Trek Universum waren nur 4 Jahre vergangen und in der Realität aber 10. Und die ganze Crew und alle hatten Schiss, dass man denen das nicht abkauft.
Mhm.
Und Shatner ist ja zum Beispiel auch auf so eine fast nicht mehr Essen-Diät gegangen und so. Und alle haben sich so geschminkt und wurden so belichtet, dass sie möglichst jung aussehen. Und es kam aber wohl so, also das Publikum fand es quasi so lustig, dass sie deswegen im zweiten Teil beschlossen haben, jetzt gehen wir voll aufs Alter, scheiß drauf.
Interessant, okay. Weil für mich gibt es immer diesen Unterschied. Es gibt den Serien-Kirk und der Film-Kirk sieht für mich komplett anders aus.
Sieht ja auch total anders aus. Sie sehen alle ja auch anders aus. Also gerade so, Pille kommt ja dann auch irgendwie, der kommt ja mit diesem Bart auch an und so. Also das ist eine Sache, die sie ganz bewusst gemacht haben. Deswegen spielen sie da auch immer mit dieser Brille und das Thema alt werden und so, um sozusagen zu sagen, okay Leute, haben wir verstanden, jetzt sind sie halt alt und wir sind fein damit.
Ich finde das aber auch ganz geil. Also das ist eben dieses Thema. Es sind ja 15 Jahre vergangen.
Total.
Also ich glaube, 15 Jahre spielen im Film seit dem Vorfall, auf dem der Film ja, ist ja eine Fortsetzung einer Serie, einer Folge. Das sind 15 Jahre. Und da dieses Thema draus zu machen, dieses, oh, ich bin alt und eigentlich möchte ich gerne zurück. Und das ist für mich auch eine gute Trennung zwischen dem, was in der Serie passiert ist und dem, was im Film passiert.
Ich finde es übrigens erstaunlich, dass es einen Kinofilm gibt, der eine Fortsetzung einer Folge aus einer Serie ist.
Mhm.
Das wusstest du ja.
Klar, das ist ja natürlich Khan. Es war ja immer ein Fan-Favorite, diese Figur. Das war klar, dass der auch im Kino nochmal eine entsprechende Fortsetzung kriegen würde. Das sehen wir alleine daran, dass sogar in den neuen Star Trek-Filmen Khan bei Into Darkness sozusagen die Hauptrolle spielt. Also Khan ist wirklich die große Figur für uns Trekkies.
Jeder Satz, den du sagst, geht direkt in meine Wutzentrale.
Für uns ist die Rangliste Khan, Tribbles, Klingon.
So, das heißt und dann ja auch, Borg. Das heißt ja auch Khan und nicht Kant.
Na, also so ist das bei uns. So ist das bei uns High-Class-Trekkies.
Es ist, wo ich habe gelesen, das Drehbuch wurde in 12 Tagen geschrieben. was ich ganz erstaunlich finde.
Merkt man gar nicht.
Merkt man wirklich nicht, Nils?
Doch. Nee, ich, sorry. Also, wir Nils, müssen jetzt erstmal den ganzen Film durchgehen. Das aber merkt es man ist nicht. Wirklich.
Stimmt nicht.
Es ist wirklich sehr interessant.
Das geht jetzt in mein Wutzentrum. Das wird noch was
werden. Dann seid ihr doch vereint.
Deshalb hat er vorher gefragt, ob ich nächsten Montag mit ihm auf Tour gehe. Ich verstehe.
Naja, auf jeden Fall fand ich das relativ überraschend, dass die, ich muss übrigens sagen, dass Pille mit Bart super aussieht.
Ja, der ich war auch total sad, dass er den abrasiert hat. Naja,
das sah echt mega gut aus. Und dann hast du noch diesen lustigen Funfact erzählt über Scotty. Weil er begrüßt auch am Anfang, begrüßt auch Kirk alle wieder auf Bord.
Der Lustige.
Ja, der in Anführungsstrichen Lustige. Er begrüßt am Anfang alle wieder an Bord, weil sie alle wieder zurückkommen.
Genau, und ich dachte erst, er sagte dann Scotty, und wie geht's dir? Und Scotty sagte dann, ja, irgendwie, du weißt ja, ich hatte so eine kleine Sache. Und dann sagt Pille, ja, auf seinem Sonderurlaub. Und ich dachte, okay, er hatte Syphilis oder was.
Ich dachte, er hat gesoffen.
Nee, ja. Und ich habe dann nachgelesen, der hatte zwischen den Dreharbeiten einen Herzinfarkt.
Ach was.
Und darauf spielt das quasi an. Aber wenn jemand halt so zwinker-zwinker sagt, auf seinem Sonderurlaub, denke ich halt sofort, er hat sich um eine Geschlechtskrankheit eingefangen.
Ach so, ich dachte, Sonderurlaub.
Er hatte einfach Urlaub, Landurlaub.
Sonderurlaub auf Rita.
Gesoffen und musste
auf Rita. Ist das nicht eine kleine Insel in Griechenland?
Auf Rita 4. Ja. Auf jeden Fall.
Schon Wutessen, der Nüsse.
Auf jeden Fall.
Soll ich den Löffel holen, willst du ein bisschen Joghurt?
Sind wir dann in Kirks Wohnung oder Apartment oder Abteil, ich weiß nicht, da ist man sich unschlüssig in der Dreckig-Szene, wie genau man das auf der Enterprise nennt. Übrigens auch lustig, wie Kirk wieder
das auf... Das ist nicht auf der Enterprise.
Ist nicht auf der Enterprise.
Ja, ist ja erstmal da unten in der Zentrale und er fliegt dann nachher wieder auf die Enterprise, wo sie einfach die gleichen Szenen aus dem Teil 1 nochmal benutzen.
Stimmt,
weil das so
wenn
schön
die an
aussah.
Ihr vorbeifliegen, ja, das stimmt.
Das ist so schön aussah. Auf jeden Fall sind wir in Kirks Bude, Kirks Junggesellenbude. Und da hat er allen möglichen Tantrum stehen, hat ein sehr cooles...
Ich finde auch, dass sie da wirklich... Das ist wirklich die unsubtilste Wohnung der Welt, die da von der Filmcrew eingerichtet wurde. Wir müssen hier nochmal klar machen, was für ein Charakter das ist. Das
ist echt so. Alle dreinpacken, aber es ist ein normales Nerdzimmer, finde ich. Ich finde nur so ein Ikea-Regal. Also nur, er interessiert sich für andere Sachen, nämlich für Schiffe und Musketen.
Pistolen, ja.
Auf jeden Fall hat er da so eine Musketen. Ja. Er hat dieses viereckige Regal, das auf der Spitze steht. Das finde ich sehr, sehr cool. Wo aber quasi nur die oberen drei Böden, also unten gibt es dann da keine Böden, egal. Er ist auf jeden Fall in seiner Bude und probiert seine neue Brille an und liest so ein bisschen rum und dann kommt...
Er probiert sie überhaupt nicht an.
Doch,
er probiert sie. In der ersten Szene finde ich es total faszinierend, er kriegt diese Brille und legt sie einfach nur weg.
Ja.
Okay. Auch das ist aber ein nettes Geschenk, also kriegst du ihm eine geile Brille geschenkt, setzt sie nicht mal auf.
Nein. Ja gut.
Er ist noch nicht bereit für seinen Alltag.
Stimmt, dann hält er das Buch immer so weit weg, ne? Und auf jeden Fall kommt dann Pille vorbei, wenn mich nicht alles täuscht. Sein alter Kumpel und hat gesagt, ich habe was zu saufen dabei.
Ja, erstmal kommt Spock und schenkt ihm das Buch.
Naja. Ah, okay, dann. Aber kommt da nicht auch Pille? Und
ja, dann kommt Pille.
Achso.
Und Pille, also Spock schenkt ihm ein Buch. Ist erstmal so, oh nein, wieso schon wieder ein Buch? Hab doch schon eins. Scheiße, jetzt muss ich das andere Ding.
Aber in der Zukunft sind Bücher die neuen Filme.
Ja, na klar. Das ist ja auch, glaube ich, eine Erstausgabe. Das soll es wahrscheinlich sein.
Deswegen trägt er es auch immer rum, weil er Angst hat, dass ihm geklaut wird.
Ja, aber da fand ich schon interessant. Das war mir also gar nicht bewusst. Das ist eben ein Klassiker. Also Charles Dickens' Tale of Two Cities. Das ist das erste Mal, dass so ein literarisches Gedöns ist. Aber dann kommt zum Glück Pille und bringt romulanisches Ale mit. Ne? Also ist zwar verboten, aber die coolen Jungs trinken das trotzdem.
Ja.
Und das ist ein Geschenk, was ihm viel besser gefällt. Weil
klar, wem nicht?
Eben.
Irgendwie so ein blauer, blauleuchtender Schnaps.
Wobei sein Gesichtsausdruck sehr lustig war, als er es kostet.
Der stimmt, ihm hat es nicht so gut geschmeckt.
Nee.
Ja. Zog sich alles zusammen.
William, spiel mal, dass es dir nicht schmeckt.
Ich wette, sie haben halt einfach nur irgendeinen Saft reingemacht und William Shatner ist seit Jahren nicht mehr gewöhnt gewesen, irgendwas ohne Alkohol zu trinken. Und hat sich dann einfach, das war einfach so eine Realaufnahme. Was ist das denn?
Ist auf jeden Fall, hat er echt eine richtig coole Bude, muss man sagen. Und,
Na, und sie haben dann so ein Gespräch über das Altern, sowas, weil Kirk ist die ganze Zeit so ein bisschen aggressiv und freut sich überhaupt nicht und Pille sagt dann, was irgendwie. Jetzt reiß ja mal zusammen, was ist denn mit dir los und so und setzt sich dann super cool auf seinen Sessel. Naja. Da wird uns das Thema Alter nochmal irgendwie richtig näher gebracht.
Und total, also ich finde, das Thema haut schon echt ordentlich drauf und wir verstehen, was das Problem ist. Und Spock sagt dann irgendwie, ja, ich muss da auf der Enterprise hoch, was vorbereiten, weil du kommst ja zur Inspektion vorbei. Mhm. Und Spock ist jetzt ja der Typ, der Kadetten trainiert. Und dann sagt Kirk, nach Hause.
Admiral Kirk.
Ja.
Der ist jetzt Admiral.
Nach Hause, sagt er. Home. Ja. Weil für ihn ist die Enterprise eigentlich sein Zuhause.
Ist ja auch immer so dieses Thema, dass sie immer alle, wenn sie gerade nicht auf der Enterprise sind, also zwischen den Filmen, auch alle immer unerfüllt sind.
Ja.
Sie sind immer erst wieder sie selbst, wenn sie auf ihrem Schiff sind.
Ja, das stimmt.
So, die ganze Hauptcrew.
Das merkt man bei Kirk. Also da, diese Tiefe, diese Unzufriedenheit, dieser Einblick in seine Psyche, die haben wir so eigentlich gar nicht gekriegt. Also wir sehen, das ist ein durchaus sehr vielschichtiger Charakter, der auch Charles Dickens lesen muss, wenn man ihm etwas schenkt.
Total.
Ja. Ist ja auch, hört man ja oft auch von Astronauten, ne, die einmal im Weltall waren, die kommen dann auf der Erde irgendwie nicht mehr klar.
Und wollen dann Charles Dickens lesen.
Springen wieder immer so und denken so,
Weltall zu.
Abenteuer, Abenteuer.
Brechen sich dann die Knöchel.
So, wir wechseln die Szene. Richtig? Und es geht zu Chekhov.
Ja.
Ja.
Ein weiterer Fan-Favorite.
Ich habe es übrigens nicht, also weil ich habe es nicht so detailliert Szene für Szene aufgeschrieben, deswegen, also falls wir das jetzt machen wollen, müsste ich euch ein bisschen folgen.
Ja, müssen wir, aber Chekhov ist dann auf der USS Trinity. Mhm. Und
das ist dasselbe Schiff, auf dem Lorca auch war.
Dein Lieblingscaptain.
Ja, wo Lorca war.
Lorca war auch auf der Trinity, da hat er angefangen.
Na.
Stimmt überhaupt nicht.
Doch.
Habe ich dich überhaupt jetzt mal aufs Glatteis geführt?
Nee, das stimmt.
Geführt.
Er hat da zwei Container, also Föderationscontainer voll Tribbles transportiert mit der Trinity an den Rand des Schwarzen Lochs, wo er dann Scott Bakula auf der Enterprise überlistet hat.
Ah. Mhm. Ja.
Wenn ihr mich braucht, sagt einfach Bescheid.
Das sind jetzt Nerd-Facts, das ist jetzt super uninteressant für die Leute.
Da ist jetzt auf jeden Fall Chekhov, wir sehen Chekhov wieder, er ist auf einem anderen Schiff, aber immerhin Chekhov. Ne?
Also das andere Schiff heißt irgendwie irgendwas mit Dr.
Tribble-T.
Drinny oder so.
Tribble-T. Tribble-T
heißt es.
Tribble-T, ein Tribble-Transport-Schiff. Das ist doch das Schiff, was aussieht wie eine Kuchenplatte mit Henkel.
Genau.
Ja, das ist aber so ein Design, was sie auch, glaube ich, später nochmal wieder aufgegriffen haben.
Es ist ja auch sehr angelehnt an das Design der Enterprise. Also es gibt schon eine Ähnlichkeit mit der Enterprise.
Ja, weil es ist ja auch ein Raumschiff.
Na, die haben ja immer die zwei Warp-Gondeln.
Genau.
Ja, und vor allem haben sie auch immer den Teller quasi. Ja, dieses Schiff hat auch so einen Teller.
Ja, es ist ja auch ein Föderationsraumschiff.
Naja, klar. Genau. Naja.
Also irgendwo ist halt immer eine Variation davon.
Siehst du ja auch Autos auf der Straße, ne? So ein BMW und so ein Porsche sehen sich ja im Kern auch sehr
haben
ähnlich.
Haben alle vier Reifen.
Ja, ja.
So vorne ein Fenster.
BMW mit Porsche vergleichen, das ist wirklich gleiche Klasse. Da müsste man noch eher so einen Kontrast schaffen zwischen Trabi und Porsche.
Tut mir leid, dass mein witziger Vergleich deinen Erwartungen nicht entsprochen hat.
Tut mir leid, dass ich da so eine Autokritik angemacht habe. Ich nehme alles zurück.
Und es geht jedenfalls um Genesis.
Ja,
und es geht hier Genesis. Nicht um die Band.
I can dance. I can.
Is Genesis? Well, is Phil Collins there? Or is it Peter Gabriel?
Ja, ist eine wichtige
Genesis.
Frage.
Genesis. Es ist komisch. Das ist alles so ein bisschen biblisch da. Ne? Also jetzt geht es um Genesis, die Schöpfung.
Und dann Trinity, Genesis.
Genau, und im nächsten Film geht es um die Wiedergeburt. Spock als quasi der neue Jesus. So, ich muss jetzt diese.
Guck mal, so siehst du es auch nicht mehr.
Da stehen die Nüsse weg. Auf jeden Fall ist Chekhov irgendwie ist auf so einer Mission in einem anderen Raumschiff in der Trinity und soll auf einem Planeten, weil er checken soll, ob da, weil sie irgendwie sie haben schwache Lebenssignale von so einem Planeten, der eigentlich relativ unwirtlich wirkt.
Ja.
Und dann haben sie gesagt, ja, sind irgendwelche Lebenssignale, müssen wir doch mal gucken gehen, was da irgendwie gebacken ist und so. Und dann lassen sie sich runterbeamen. Man muss übrigens sagen, dass in diesem Film das Beamen cooler aussieht als im anderen. Es wird nochmal so neu designt irgendwie. Ja. Die Beamstrahlen gehen jetzt so über Kreuz sozusagen und es sieht richtig cool aus, finde ich.
Ja.
Diese Beam-Animation.
Das ist sowieso ein Highlight. Ich verstehe auch nicht, warum das Beam immer anders aussieht. Es sieht immer anders aus. Ja. Also ob sie da komplett neue Technik einsetzen. Nee, heute haben wir den Beamer von Sony, jetzt nehmen wir den von Panasonic.
Das iOS 13 haben sie schon installiert.
Genau.
BeamOS 13. Und dann lassen sie sich da runterbeamen und es ist so erstmal so Sandsturm der Planet. Also sie laufen da durch einfach totalen Sandsturm.
Ja.
Man sieht die Hand vor Augen nicht.
Es ist natürlich auch so, dass Chekhov natürlich mit dem Captain runterbeamt.
Klar.
Also man kann da keinen spezialisierten Wüstenmenschen Spezialisten für nehmen. Es muss schon der Captain sein. Wie wir auch später erfahren, also da wird nochmal Bezug drauf genommen. Savick sagt später, es gibt eine Regel, eine Föderationsregel, eine Starfleet-Regel, dass der Captain immer von bewaffneten Leuten begleitet sein muss, wenn er runtergeht.
Ja.
Und Kirk sagt, kann ich nicht die Regel.
Dann, und das bedeutet für Kirk auch, dass es sie nicht gibt.
Nee, gibt sie wahrscheinlich auch gar nicht. Ja. Also, aber Kirk hat sich auch nie dran gehalten. Es hält sich niemand dran. Es muss immer die wichtigste Person runter. Und das
war ja auch immer bei TNG und Riker und Picard eine Diskussion.
Genau.
Weil eigentlich muss der erste Offizier runter und der Captain muss an Bord bleiben.
Es gibt so viele Leute, die man runterschicken kann. Ja. Für sammel doch mal, irgendwie guck doch mal, was da für auf dem gefährlichen Planeten für komische
Lebenszeichen sind. Und auch ein Motiv, was immer gerne vorkommt, ist, dass sie haben natürlich die Koordinaten, wo sie diese Lebenszeichen empfangen haben und beamen aber immer so einen Tick zu weit weg davon.
Ja, ja, damit sie auch was von der Umgebung haben, ne? Dass man auch ein bisschen was sieht und so. Man, ne, dann, sonst hat man ja nichts davon. Mhm.
Was interessant ist, ist die Helmvorrichtung an den, es sind ja jetzt auch neue Uniformen, muss man sagen, im Gegensatz zum letzten Film. Jetzt haben auch alle viel einheitlichere Uniformen.
Habe ich ja auch schon erzählt, das komplette, kann ich nochmal wiederholen, das komplette Cast hat als Bedingung gemacht, um wiederzukehren in einen Teil 2, dass sie andere Uniformen kriegen.
Echt? Ja. Haha. Ja.
Weil sie die Uniform gehasst haben, sie sind nicht alleine raus und reingekommen, sie waren extrem unbequem und deswegen haben sie gesagt, sie kommen nur wieder, wenn es komplett neue Uniformen gibt.
Ja. Das wird dann auch gemacht. Sehr coole Winterjacken gehabt. Die
Winterjacken fand ich auch super. Ja. Die großen, langen Jackets. Ja.
Aber auch so, es ist alles sehr, es hat so Wollkragen und so. Es ist irgendwie, sieht ein bisschen gemütlicher und ein bisschen praktischer aus. Und sie haben alle so diese 80er, diese Seitenzuknöpfung, die auch so 80er Lederjacken immer haben, dass man so am Revers.
Außer Scotty, der hat jetzt so eine Zielscheibe auf.
Die ganzen Engineers sind jetzt alle in weiß.
Ja, so. Und haben aber so komische Zielscheibendinger hier.
Kringel auf der Brust.
Ja.
Sehr merkwürdig. Die aber auch ganz geil aussehen.
Was aber cool ist an diesen Raumanzügen, die sie ja da anhaben, weil sie die Umgebung nicht kennen, ist, dass sie so Helme haben, die werden so oft, die haben so einen schwarzen Kragen. Und da werden die Helme sozusagen einfach nur drauf gelegt und sind dann schon dicht. Das ist irgendwie cool. Das wäre eine coole Erfindung, wenn es das wirklich geben würde. So eine Art Stoff, der dann
kommt bestimmt
der dann abdichtet. Und sie laufen auf jeden Fall rum und dann durch den Sturm und es ist Sand und man sieht die Hand vor Augen nicht. Und dann finden sie aber eine Hütte und gehen da mal rein und sagen so, mal gucken, was da
ist. So ein bisschen Trailerpark-Feeling hatte ich dann auch.
Ja,
so.
Absolut.
Cabin in the Dust Storm.
Ja, ja. Ja. Genau. Aber auch so, weil es so Metall war und innen auch so ein bisschen, alles so ein bisschen
genau, so untergeranzt.
Ja, ja.
Sie gehen dann rein und nehmen die Helme sofort ab, nachdem sie die Tür zugemacht haben. Obwohl sie auf dem Raumschiff noch gesagt haben, dass es da keine gute Atmosphäre zum Leben gibt, aber anscheinend reicht es zum Atmen. Und dann
gehen wir mal jetzt davon aus, dass ihnen ihr internes System das gesagt hat.
Genau. Ja.
Ja, da gehe ich jetzt auch mal von aus. Und sie nehmen die Helme ab und gucken sich um in dieser Hütte und gucken, was ist das, wer lebt hier, wer hat hier gelebt, was ist das, gibt es hier Lebenszeichen, ist hier noch jemand. Und dann findet Chekhov Moby Dick.
Da steht nicht nur Moby Dick, da steht auch noch King Lear und so weiter rum. Da steht ja, auf jeden Fall Moby Dick.
Das ist auch schon wieder so subtil, ne? Und ein Schachspiel. Okay, hier sind schlaue Leute.
Ja, aber auch da finde ich schon wieder krass. Wir haben einmal Dickens gehabt und jetzt auch noch direkt Moby Dick.
Ja.
Dieser Film ist intelligent. Werke. Ein sehr gutes Drehbuch hat da jemand geschrieben.
Merkt euch das, Leute, wenn der Film schlau sein soll, stellt ein paar gute Bücher rein. Ja.
Und vor allem, nachdem er Moby Dick sagt er, fuck, sofort raus hier. Also er sagt nicht fuck, das würde einem Check auf die Lippen kommen. Aber
fuck.
Er sagt, oh verdammt, wir müssen sofort hier weg.
Nee, er macht es, weil er sieht, wie heißt das schon?
Nein, lass das ruhig so lassen.
Ja?
Lass das ruhig
okay,
so lassen. Nein, lass
er hat
erklären.
Angst vor Moby Dick.
Das ist dran.
Ich habe vielleicht kurz nicht hingeguckt.
Nee, wie heißt
es? Ich will das kurz wissen. Also ja. Nils, also er hat gesehen, dass da das Buch Moby Dick liegt. Ja. Und er sagte, scheiße, hier liest jemand Moby Dick, wir müssen sofort raus.
Ja.
Das hast du aus der Szene mitgenommen.
Er
ja?
hat auf jeden Fall durch diese Bücher gecheckt, dass da jemand ist, den er kennt. Jemand, der nichts Gutes im Schilde führt.
Dass da jemand ist, der sehr intelligent ist und ihm gefährlich sein könnte.
Das ist halt einfach ein sehr gutes Drehbuch.
Ja, gut, okay, das finde ich sehr interessant, dass du das das ist gut.
Ja.
Ich finde, da liest sich der Film ganz, ganz anders. Also, es war in der Tat ein bisschen anders. Also tatsächlich sieht er den Namen des Schiffes. Und das Schiff ist die Botany Bay.
Ach stimmt. Ah stimmt, da erinnere ich mich sogar dran.
Ja. Und dann kriegt er Panik.
Na, genau. Stimmt. Das kann man aber als jemand, der vielleicht die Serie nicht gesehen hat, erstmal nicht verstehen und wahrscheinlich.
Die Original Series hast du komplett gesehen.
Ich bin der Einzige, der TOS komplett gesehen hat.
Also du bist sicher nicht der Einzige.
In unserem Haushalt.
Das ist die einzige Serie, die ich nicht komplett gesehen habe. Das stimmt.
Aber diese Details, die habe ich mir natürlich damals nicht notiert, als ich es geguckt habe, deswegen.
Ich habe das auch überlegt. Also versteht man es in diesem Moment?
Ich habe es nicht verstanden. Aber ich habe verstanden, dass er weiß, wer die sind, weil er den Namen des Schiffes liest. Ich habe nur nicht mehr den Namen in Erinnerung gehabt.
Ja, genau.
Aber ich konnte es sozusagen daraus rückschließen.
Man muss aber sagen, dass seine Panik eine Melange ist aus der Entdeckung des Botany Bay Namens in Verbindung mit diesen Büchern.
Ja, das stimmt.
Das war mit Botany absprechen.
Bay und jetzt haben sie auch noch Moby Dick gelesen?
Naja, wenn er sieht Botany Bay und dann sieht Moby Dick, dann kann es eigentlich nur bedeuten, okay, der einzig Schlaue, der jemals irgendwie auf der Botany Bay war, war Khan.
Ja.
Und dann wollen sie halt also Chekhov schnell abhauen und sie gehen wieder raus und dann stehen ihnen aber die ganzen Wüstenbewohner gegenüber als Gruppe.
Die gerade joggen waren.
Die gerade joggen waren, die alle komplett zusammen weg waren in der Gruppe.
Ja.
Und jetzt aber auch eine Weile da gestanden haben und gewartet haben, bis jemand rauskommt, für damit Effekt. Der Effekt besser ist.
Und die auch sehr ähnlich angezogen sind zu den Wüstenbewohnern in Star Wars, muss man sagen. Also dieses so dieses braune Hoodie-Gedöns.
Man kann dem Film eh nicht abstreiten, dass mindestens einer von der Crew Star Wars gesehen hat. Das unterstelle ich dem Film. Es gab so ein paar Szenen auch an Bord, wo man dachte, ah ja, das kennen wir. Aber ist ja auch egal, man darf sich ja auch gegenseitig inspirieren.
Absolut, es war auch keine Kritik, sondern nur...
Und dann werden sie alle zurück in den Trailer geschoben und wir sehen Khan Noonien Singh und seine Metal-Band.
Ich wollte gerade sagen, seine 80er-Jahre Hair-Metal-Band.
Und dazu der kleine Fun-Fact, die meisten von denen waren Schauspielern waren Chippendales.
Also erstmal das, wir sehen jetzt Khan das erste Mal in diesem Film.
Wie toll das alles ist, weißt du, was muss das für ein Spaß gewesen sein auf dem Planeten? Alle strippen so die ganze Zeit, yeah, was geht denn?
Ja, wenn du so aus Reflex auch immer so, nee, ist gerade nochmal, achso, okay.
Joachim, gibst du mir mal nochmal den Föhn, bitte.
You can leave your head on, okay, Joachim.
Aber es ist, also es kommt ja nicht einfach Khan, sondern Khan. Und da, also es hat mir wieder sehr gut gefallen, was Ricardo Montalban da macht. Ja. Vielleicht auch als Gegenentwurf zu dem, was William Shatner macht, obwohl die sich bei diesem Dreh nicht getroffen haben.
Nee, nicht einmal.
Nicht einmal, die waren immer, wie er sich ganz langsam seinen Handschuh auszieht. Wir wissen schon, es ist Khan, weil der Film heißt The Wrath of Khan.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, wie bei eurem Podcast, man weiß es auch immer.
Ja.
Ganz langsam.
War das eine Kritik?
Nee.
Ein guter Auftritt ist ein guter Auftritt. Das ist ja dann egal, ob man es weiß.
Genau,
ja.
Aber ich merke, du merkst, wie er es genießt.
Mhm. Ja.
So, er genießt es auch und er zögert so ein bisschen raus und er genießt jeden Moment, wo die Kamera auf ihm ist. Er ist der Vincent Raven des Weltalls und zack, und er nimmt das Ding ab und es ist Khan. Ich finde auch, er sieht ein bisschen aus wie eine böse Großmutter.
Oh ja.
Finde ich.
Ich total. Apropos Genuss, ich frage mich.
Nee, er hat auch ein bisschen eine ähnliche Frisur wie David Bowie in Labyrinth.
Ja, total. Ja, der Goblin-König, ja.
Es ist ja, ich frage mich auch ein bisschen, wo wir dann auch sowieso schon mal bei Genuss sind, es ist ja oft sehr heiß am Set mit diesen Scheinwerfern und so, das weiß man ja, das ist eine sehr, sehr schweißtreibende, sehr warme Arbeit. Da ist es schön, wenn man nicht ganz so viel tragen muss und so hat auch Khan in diesem Film einen brustfreien Pullover die ganze Zeit an. Einen brustfreien Cardigan.
Ein Cardigan.
Ja. Ein Cardigan. Man trägt nur normalerweise unter Cardigans Dinge. Ja. Die sind normalerweise quasi nicht
einzelsiert. Und seine aalglatt, wunderschön rasierte Brust, wo ich gedacht habe, das wäre ein Style, da könnte ich mich auch dran gewöhnen.
Ja.
Ehrlich gesagt.
Dass du den trägst?
Ja.
Und würde da eine Frage sein, die im Raum steht, ob ich mich dran gewöhnen kann oder wäre das erstmal...
Ist ja erstmal, also Kleidung ist ja erstmal ein individueller Ausdruck, aber wie wäre das für dich?
Also lass uns doch einfach am Ende der Folge nochmal darauf zurückkommen.
Okay, dann ist diese Frage kurz nach hinten gestellt.
Aber Khan geht erstmal davon aus, das hören wir in einem späteren Kommentar, dass sie zu ihm, ihn da mit Absicht besuchen.
Ja. Wollen wir mal vorbeikommen, gucken, was er so macht.
Genau, er erkennt Chekhov von früher, den anderen nicht, weil den kennt er halt nicht.
Nee, Chekhov erkennt er auch von früher, obwohl er ihn eigentlich in der Folge nicht getroffen hat, denn das war Staffel 1 und Chekhov ist erst eigentlich Staffel 2 dabei gewesen.
Da denkt man sich auch, okay, da hättet ihr dann eigentlich mal anders schicken können.
Das ist echt ein gutes Drehbuch, aber das hätte
die eine Sache
auffallen können. Chekhov, also Walter König hat gesagt, ja das, das ist passiert, weil Chekhov war irgendwann mal auf dem Klo und hat Khan so lange warten lassen, dass Khan sich jetzt noch an ihn erinnert.
Ja.
Weil in der Folge war Khan ja auf der Enterprise, die haben ihn ja aufgetaut, ne? Also vielleicht muss man das an der Stelle mal erklären, wer Khan überhaupt ist. Wollen wir das
an dieser Stelle mal
erklären?
Mach mal.
Also Khan war ein Charakter aus der ersten Staffel der Original Enterprise Serie, wie hieß das Ding, The Seed?
Space Seed.
Da wird ein Raumschiff gefunden, das ist die Botany Bay.
Auf Deutsch, der schlafende Tiger.
Ah, das ist eine sehr gute Übersetzung.
Auch nochmal für Nils, wie er da aussah.
Genau, da finden sie also diese eingefrorene Leute und tauen die auf und es stellt sich raus, dass der Typ, den sie da aufgetaut haben, Khan, ist in den 90er Jahren beim Dritten Weltkrieg, die Eugenischen Kriege,
ja,
ein Diktator gewesen, der über ein Viertel der Welt geherrscht hat. Khan Noonien Singh.
Genau, und er ist das Ergebnis eines Genexperiments.
Genau.
Also er und seine Leute.
Genau, die, ja, sind also besser, schneller und so weiter. Und bevor sie quasi, sie sind dann geflohen, sie haben sich dann in ihr Raumschiff gepackt und haben gedacht, wir machen später nochmal weiter. So, das ist also Khan, der wurde dann in der Serie, hat er versucht, die Enterprise zu übernehmen. Hat nicht geklappt. Und sie wurden dann auf diesem Planeten ausgesetzt.
Seti Alpha 6. Beziehungsweise. Nee,
ja. Seti Alpha 5, glaube ich.
Ja, genau. Und ja.
Und jetzt?
Ja. Chekhov denkt, er ist auf Seti Alpha,
genau,
6. Deswegen.
Das ist mein Lieblingstwist im Drehbuch übrigens.
Ja.
Das finde ich auch gut.
Das fand ich ganz schlau. Weil Chekhov denkt, es sei Seti Alpha 6, weil er sagt, das ist so ein Scheißplanet und Seti Alpha 5 war so ein geiler Planet. Und dann erklärt ihm Khan, naja, ihr habt Seti Alpha 6 irgendwie zerstört und dadurch ist Seti Alpha 5 in eine neue Umlaufbahn gekommen und gestört worden und da ist Seti Alpha 5 jetzt so ein Drecksloch.
Genau, und deshalb ist er so sauer, weil Kirk ihn also auf diesem Planeten verbannt hat und deshalb besteht er jetzt eigentlich nur noch aus Wut.
Rachegelüsten.
Und ganz interessant, er hat nämlich, also er redet ja mal von seiner Frau, die gestorben ist. Und seine Frau heißt, ich habe ihren Vornamen vergessen, aber ihr Nachname ist MacGyvers. Das ist die Frau gewesen, die sich auf der Enterprise in ihn verliebt hat und die ist dann mit ihm mitgekommen. Das, also erfährt man nie, dass sie das ist, aber wir gehen einfach mal davon aus, dass sie es ist.
Ja.
Und die Schauspielerin konnte nicht im Film mitmachen, weil sie wohl krank war. Die ist gestorben und dieser sehr kluge Khan, der die ganze Zeit auch betonen muss, wie überlegen sein Intellekt ist, permanent, ist also eigentlich nur noch von Wut zerfressen und wie so ein shakespearischer Bösewicht steht da rum, macht viele Pausen und zeigt auch immer ganz häufig.
Und lacht manisch.
Jetzt ist er immer richtig sauer.
Das wird uns da irgendwie
suggeriert in dieser Szene.
Weil nicht nur ist er jetzt quasi auf Seti Alpha 6 verkleidet als Seti Alpha 5 verkleidet als Seti Alpha 6, sondern es gibt auch noch fiese Sandwürmer, die irgendwie die Hälfte seiner Leute weggeschnappert haben. Mhm. Und jetzt ist, und dann checkt er irgendwann durch das, was Chekhov sagt. Okay. Das ist ein Zufall, ein Unfall, eine witzige, wir sind plötzlich am Set einer witzigen Verwechslungskomödie, dass sie ihn gar nicht finden wollten, sondern dachten, sie sind auf dem anderen Planeten und das jetzt ein Zufall ist, dass Chekhov und sein Captain vor ihm stehen und freut sich natürlich und nutzt diese Gelegenheit, um sich und sein Volk aus dieser Misere zu befreien. Was ich übrigens, wenn man den Film aus Sicht von Khan zeigen würde, komplett verstehe. Also ich finde ja, Khan ist nicht einer dieser Bösewichte, der will ja jetzt im Moment einfach erstmal aus dieser Situation raus und findet es auch nicht okay, dass er da abgelegt wurde und so weiter. Ne? Also es ist ja...
Nee.
Ja.
Aber ich finde, ab dem Moment, wo man Leuten Würmer in die Ohren steckt, wird's dann eher wieder unangenehm in der Ausführung der Rachepläne.
Ja.
Denn das macht Khan. Er hat rausgefunden, dass diese Wüstenwürmer, die ein paar seiner Leute getötet haben, sich auch dafür eignen, deren Babys zumindest, sich dafür eignen, Menschen unter seine Kontrolle zu bringen, weil er die ins Ohr setzt. Die Würmer winden sich als Baby um das Gehirn und sind dadurch leichter für Manipulationen.
Und für mich reicht das als Erklärung vollkommen aus.
Ja.
Ich finde, das hat der Drehbuchautor gut gemacht. Das wird ambivalent gelassen. Ich brauche nicht genau wissen, wie das funktioniert und warum er jetzt nur auf
Khan hört. Ich finde, er erklärt sogar sehr detailliert. Also, dass er dann auch sagt, die werden dann auch groß und irgendwann platzt den Leuten der Kopf und so.
Die Original Ohrwurm.
Ja, das fand ich irgendwie, aber interessant, ne, dass das in so Science Fiction immer ist, ja, bei Per Anhalter durch die Galaxis ist ja auch der Babelfisch, den man sich ins Ohr setzt, um dann alle Sprachen zu verstehen. Das ist auf jeden Fall, das macht er bei Chekhov und bei dem Kapitän der Trinity und bringt sie somit unter seine Kontrolle.
Ja. Schnitt. Und wir sind wieder auf der Enterprise.
Genau, dann kommt Schnitt, dann kommt übrigens Scotty erst an.
Ja,
und dann Kirk kommt begrüßt ihn mit den Worten,
Sonderurlaub.
Scotty, alte Weltraumratte.
Stimmt. Hier waren ein paar sehr gute deutsche Synchronisationssachen dabei.
Ah, das sind wieder die 80er,
schöne,
ne?
Ja, schöne 80er-Übersetzung, das ist immer gut.
Also mir ist nur aufgefallen, sie kommen an Bord und Tür geht auf und da steht eine Frau und bläst erstmal auf so einer ganz seltsamen Pfeife.
Stimmt.
Ja.
Die aussieht wie so eine E-Zigarette.
Ja.
Ja.
Das ist
so ein Dampfer.
So eine Weiterentwicklung der Mundharmonika irgendwie. Ja.
Aber nur für diese zwei Töne, wo ich denke, okay, da konnte man nicht auf den Knopf drücken, dann kommt es, sondern sie braucht dafür extra so einen.
Es ist wohl so, und das habe ich auch erst danach erfahren, dass der Regisseur oder der Produzent, der da an Bord gekommen ist, wollte da so viel mehr so ein nautisches Gefühl in dieses ganze Ding reinbringen. So kommen auch diese Kostüme zustande, die ja eigentlich viel militärischer sind, obwohl Starfleet ja eigentlich gar nicht so ganz militärisch unbedingt ist.
Ja, aber sie werden auch so als Militär dargestellt.
Ja, von den Hippie-Wissenschaftlern.
Ja, das Militär vereinnahmt sich das natürlich. Und ich dachte in dem Moment, ach, ist die Enterprise das Militär?
Ja, Starfleet ist schon die Sternenflotte irgendwie, ne? Also irgendwo stimmt. Ist es auch das Militär, der militärische Arm der Federation.
Aber Enterprise war doch immer ein Forschungsschiff.
Ist ein Forschungsschiff. Also eigentlich ist es auch nicht so. Und aber hier hat das jetzt Ganze so ein bisschen dieses Gefühl angenommen von so diese Uniform, diese Kadetten, wie sie ausgebildet werden. Das wird inspiriert, glaube ich, auch die Schlachten, die später kommen, von so U-Boot-Filmen und all so einem Krams. Da kommt, glaube ich, auch diese Pfeife her, weil wahrscheinlich hat man das auf Segelschiffen immer gemacht, immer mal ein bisschen rumgeflötet.
Ich habe auch gelesen, dass dieser Kampf der Intellekte, diese eine Szene zwischen Khan und Kirk, war inspiriert von dem, das Boot. Da gab es irgendwie zwischen den U-Booten auch mal so ein Kampf der Intellekte irgendwie zwischen den beiden Kapitänen
Kurt Jürgens und
naja, Wolfgang Petersen das Boot.
Aber Herbert Grönemeyer war, glaube ich, jetzt nicht der, den ich meinte, sondern nee, wie hieß der? Doch, Kurt Jürgens.
Jürgen Prochnow.
Naja, jedenfalls dieser Film hat diese Szene inspiriert.
Gechannelt, verstehe. Ja. Ich finde, dass die Enterprise, das ist ja dann am Ende des Films, sehr kriegerisch in diesem Film auftritt. Also auch dieser ganze Kampf dann gegen Khan und so, wie da irgendwie aufeinander geballert wird die ganze Zeit, da war ich war richtig erschrocken in meinem Trekkie-Verständnis von einem friedlichen Miteinander, dass da so kriegerisch vorgegangen wird die ganze Zeit.
Na gut, sie müssen jetzt ja gegeneinander kämpfen und also ich will jetzt gar nicht vorweggreifen, aber der Kampf im Mutara-Nebel, der ist schon einer der geilsten Szenen. Weil sie sind ja beide blind. Vorgab. Hat dir der Film denn eigentlich gefallen? Darf ich das nochmal erfahren?
Ja, ich fand den ganz gut. Mir hat der ganz gut gefallen. Nicht mein Liebster, aber hat mir gut gefallen.
Okay. Ich versuche das gerade mal so ein bisschen einzuschätzen. Mal hin und wieder bringst du mich auch auf die Palme.
Es ist ja ein Fan-Favorite, der, es ist ja sehr einfach, den als Favorite zu haben, als Star Trek-Fan.
Ja.
Ich mach's mir da nicht so leicht, ich bin da schon weiter. Ich bin so tief in der Materie. Weißt du, wenn
das
ich...
Das triggert mich echt ein bisschen das macht mich schon ein bisschen...
Was?
Das macht mich schon ein bisschen...
Ich hab das Genom der Tribbles aufgeschlüsselt und ich bin da auf einer ganz anderen Ebene unterwegs.
Ich wusste gar nicht, dass ich solche Sachen fühlen kann. Star Trek. Ich spüre gerade so Fanrage in mir aufsteigen. Das, jedes Mal, wenn ich hier bin, das letzte Mal schon, als ich bei Harry Potter nicht gewonnen habe.
Ich find's besser als Harry Potter, Star Trek.
Jetzt bin ich verwirrt gerade für eine Sekunde.
Das
muss meine Reaktion darauf sein?
Okay. Hast du Moby Dick gelesen in gewisser Zeit? Oder
würdest du jetzt auch noch sagen? So, ich dachte, Moby Dick fand ich noch besser als beide. Na gut, okay.
Von dir kommt gerade so ein leichter Kahn.
Ja, ich merke es auch. Du bist auch gerade. Gut, auf jeden Fall, wir erfahren, dass Scotty einen Neffen an Bord hat. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das in der normalen Version drin ist. Ich habe irgendwie.
Stimmt. Ach so, deswegen sollten wir uns traurig fühlen dann später, weil ich habe das überhaupt nicht gecheckt, warum wir ihn jetzt nachtrauen.
Genau, okay. Ich habe so die Extended-Version geguckt, die habe ich vorher auch nicht geguckt gehabt. Das ist der Neffe von Scotty.
Ah ja, okay, alles klar. Ach, deswegen ist Scotty auch so fertig. Das habe ich überhaupt nicht geschnallt.
Ah, okay, siehst du. Und aus irgendeinem Grund wird im Englischen zumindest Savick immer Mr. Savick genannt. Das habe ich auch nicht verstanden.
Ah ja.
Das ist wie mit Michael, warum die Männernamen hat. Ja. Also es ist Mr. Savick. Vielleicht ist es so, dass es am Anfang mal ein Mann sein sollte und die Drehbuchautoren haben leider vergessen, das Mr. rauszunehmen. Oder es ist wieder irgendwas Nautisches, wo es ja nur Männer gibt. Und wenn dann zufälligerweise eine Frau da ist, dann ist sie eben jetzt auch ein Mann, solange sie an Bord ist. Oder so.
Ja, ich überlege auch gerade, oder ob das irgendwie so eine Vulkan... Nee, das macht ja keinen Sinn.
Keine Ahnung. Ich weiß nicht warum. Okay. Jedenfalls fliegt die Enterprise raus und... wir als alte Trekkies, also für mich war das sehr schön. Also diese ganzen Beauty-Shots und so von dem Ding, also es war
schönes Schiff.
Das hätte ich gerne im Kino gesehen, muss ich sagen.
Ich hatte vor allen Dingen auch, also ich war positiv überrascht schon beim ersten Teil, wie wenig altes alles aussah. Also wie okay es für mich aussah. Es gibt natürlich manchmal so die Szenen, wo irgendwer im Weltraum fliegt und man sieht, okay, das ist jetzt irgendwie so. Aber im Großen und Ganzen sahen die Sachen echt alle gut aus.
Ich glaube auch so rein technisch ist das alles ganz schön aufwendig gewesen. Obwohl, also Star Trek 2 war im Vergleich zu Star Trek 1 relativ billig und die haben ganz viele Sets wiederverwendet und das war der Maschinenraum von hinten hier und so weiter. Ja. Aber für die war es ja schon aufwendig, diese Rückpros zu zeigen, da, also diese Screens, weil die so laut waren, immer so gerattert haben, sowas. Allein das ist ja schon aufwendig.
Ja.
Ich glaube, Star Trek hat auch den ersten völlig computeranimierten, so habe ich das zumindest gelesen, völlig computeranimierte Sequenz, wo nachher der Genesis-Planet entsteht. Und ich habe auch gelesen, auch auf einer wunderschönen Trivia-Seite, dass diese Typen, die diese Bildschirme gemacht haben, also ja, auf der Brücke, ich auch super. Die haben nachher Adobe gegründet.
Hey. Auch mit Teilen davon.
Stand wahrscheinlich auch bei ihnen auf dem CV so drauf. Ne?
Ja.
Dann war das alles klar.
Nee, ich fand's echt, also ich fand, dass es alles, also es nichts sieht quasi so schlecht gealtert aus, dass ich mich jemals aus dem Film raus, also aus der Welt so rausgerissen fühle.
Finde ich auch.
Das finde ich, das ist, also dafür, dass es so Anfang der 80er auch war und so.
Ja. Das einzige Designproblem, das ich habe, sind die Fenster auf der Scheibe. Ich finde, es sind
die ja immer Fenster auf der Scheibe, was bedeutet das?
Also die Enterprise hat ja diese Scheibe, die große Hauptscheibe sozusagen, diese Runde, der runde Part.
Ach, Scheibe, ich habe jetzt bei Scheibe auch an Fenster gedacht.
Ach so, nee. Okay. Den Teller sozusagen.
Ja.
Und der hat ja so vereinzelt immer so runde leuchtende Punkte, dass so also Bullaugen sein sollen, so Fenster sein sollen. Und da ist, finde ich irgendwie, das haut irgendwie nicht so richtig hin. Also das sieht irgendwie nicht aus und man merkt auch, dass da irgendwie ich habe auch das Gefühl, dass relativ großzügig mit Größenverhältnissen umgegangen wird. Also es ist oftmals, stimmt das Scale so im Gegensatz dann zu anderen Raumschiffen nicht zum Schnitt, der dann von drinnen nach draußen guckt und so. Also da ist es manchmal, da denke ich manchmal ein bisschen zu sehr drüber nach, wie das gemeint ist, weil das nicht immer so hinhaut, finde ich.
Das kann gut sein.
Ich fand übrigens, ich fand diese Erweckungsszene im ersten Film so super, wo man das Raumschiff dann das erste Mal wieder sieht und das so toll inszeniert ist und so. Ja. Wie gesagt, die haben ja im zweiten Teil ganz viele Bilder davon übernommen und so. Auch so wie die Kapsel dann da auf den Eingang zufliegt langsam und so. Das ist ja genau die gleiche Szene wie im ersten Teil. Ja. Aber was ich ein bisschen albern fand, waren so die einzelnen Lichter, die dann so angemacht werden auf so einzelne Partien, auf den Schriftzug, auf die Seite und so. Weil das ist dann so, das wäre so zweimal cool, dreimal wäre es so, yeah, geil, da ist sie wieder, die Enterprise. Aber da gehen, glaube ich, so 8 Lichter an oder so. Und es ist so, nach dem 5. Mal denken so, okay, wir haben es verstanden, ihr macht gerade alle Lichter an. Und dann kommt es aber irgendwie noch dreimal. Da ist so etwas, da waren sie etwas zu geil. Ist
halt Fanservice, ne?
Ja.
Aber lass uns doch mal im Film weitermachen. Jetzt ist es ja so, also das Projekt Genesis, da sind die involviert, ich weiß gar nicht, ob wir das schon gesagt haben, aber die Ex von Kirk und der Sohn von Kirk.
Ja.
Der auch der Sohn von der Ex ist.
Das wissen, wann erfahren wir das denn eigentlich,
dass es der Sohn ist?
Ja.
Also ich glaube schon relativ früh, weil er sich ja die ganze Zeit so beschissen über ihn äußert und sie das, glaube ich, ja, ich glaube, dass er das weiß. Und weil er ist ja die ganze Zeit sauer auf glaube ich, ihn, weil er quasi nicht da ist. Weil er das Gefühl hat, er hat seine Mutter im Stich.
Naja, er ist irgendwie, ja gut, ich weiß gar nicht mehr. Also ich habe das Gefühl, er ist am Anfang total sauer, weil Kirk ist für ihn so das Militär.
Ja, der große Böse, der uns alles wegnimmt.
Genau, und sie sind ja so diese, wenn man so diese Wissenschaftler sieht, die sehen ja eher aus wie so eine Flower-Power-Hippie-Sekte. Und so ist es ja irgendwie dann vielleicht auch so ein bisschen, da ist irgendwie auf der einen Seite das Militär und auf der anderen Seite die friedliebenden Wissenschaftler, die gerade Leben erschaffen und so, ne?
Wobei er auch von Anfang an sagt, ich habe ein schlechtes Gefühl bei dem, was wir hier machen, weil man kann es halt auch anders verwenden. Das sagt er echt relativ früh schon zu seiner Mutter, bevor sie sich wieder zum Bridge-Spielen verabreden. Und aber genau, also sie bauen eben an diesem Projekt und dann, nachdem auf SETI Alpha 6 oder 5, sorry, 5, diese Chekhov-Khan-Sache passiert ist, ruft jetzt Chekhov bei ihnen an, vermeintlich für sie völlig normal. Chekhov ruft an und sagt ihnen, wir sind in 3 Tagen da und bereiten sie das komplette Projekt vor zum Abtransport, mehr oder weniger. Wir übernehmen das dann.
Genau.
Und diskutiert auch gar nicht weiter und die flippen halt natürlich total aus. Und er sagt dann, dass der Befehl von Kirk kam.
Genau. Da ist David sofort wieder richtig wütend.
Der ist ganz
wusste ich doch, habe ich
der
gesagt.
Der Typ wieder, kannst du voll vergessen. Und da sagt er nämlich zum Militär, da hatte ich zum ersten Mal dieses interessant, die als Militär zu sehen, weil so habe ich sie jetzt noch nicht gesehen. Und dann versucht sie eben bei Kirk anzurufen, die Verbindung ist ja schlecht, das finde ich halt immer sehr lustig. Okay, die Verbindung
ist schlecht. Das ist Tunnelfunkloch. Also. Ja.
und versucht ihm zu sagen, ja, hast du das befohlen und so. Sie hört ihn nicht, er hört sie aber. Und wir sehen dann auch noch in einem anderen Schnitt, dass Chekhov, also Khan saß die ganze Zeit neben Chekhov und hat ihn dazu gebracht, das alles zu sagen, weil Chekhov hat den Wurm im Ohr.
Ja.
Und wofür das ja nur sorgt, ist, dass Kirk sich auf den Weg macht zu der Wissenschaftsstation. Und ja, das ist ja alles, was Khan erreichen will.
Villa, ich dachte, er wollte auch das Genesis-Ding sowieso haben.
Ja, sowieso auch, klar. Ist ja auch weil er will Waffe. Ja seinen. Ja. Genau, also er will die Waffe haben, aber er will natürlich auch, dass Kirk da ist. Weil er will ja auch Kirk haben.
Stimmt.
Also es geht ja auch um so eine persönliche, zwischenmenschliche Rache.
Total. Es geht vor allem um seine Rache an Kirk. Da wird er
aufgefressen. Erzfeind. Wir haben hier ein Erzfeind-Motiv.
Es ist eben auch so cool, dass man nie sieht, wie, Khan jetzt eigentlich auf das Raumschiff gekommen ist.
Ja.
Zack, sie sind einfach da. Ich meine, klar, der. Deshalb schickt man den Captain nicht runter, weil dann kriegt er irgendwie einen Wurm ins Ohr und zack, ist dein ganzes Raumschiff weg.
Genau.
So, das ist da einfach passiert.
Und dann gibt es eine Diskussion zwischen Kirk und Spock, wo Kirk sagt, weil Spock argumentiert irgendwas und Kirk sagt, willst du mir etwa sagen, dass nur Logik deine Gedanken bestimmt? Wo ich so als Zuschauer dachte, ist das nicht so sein unique selling point? Und daraufhin sagt aber auch wirklich Spock, ja, denn, und erklärt ihm nochmal diese ganze Vulkanier-Sache, wo ich dachte, okay, ihr denkt hier wirklich, hier sind Leute drin, die zum ersten Mal und jetzt nochmal kurz erklärt haben müssen, was sind eigentlich Vulkanier? Ja, aber diesen einen Satz fand ich echt so, genau, willst du mir sagen, dass deine Gedanken nur durch Logik irgendwie diktiert werden? Und ich dachte,
vielleicht hat Spock auch einfach mal Lust, da immer wieder drüber zu sprechen.
Ja, das stimmt. Ab und zu ist ihm einfach so.
Ja. Da fällt, glaube ich, auch zum ersten Mal, da reden sie über Freundschaft, ist auch sehr schön.
Ja.
Und es fällt zum ersten Mal der Satz über die Needs of the many, die Needs of the few outweighen. Das habe ich jetzt.
Warte mal, the Needs of the many outweigh the Needs of the few.
Irgendwie so, ne?
Ist ja quasi, das ist ja auch quasi der Kobayashi-Test.
Dass
man eher mehr rettet und dann die wenigen sich opfern.
Nee, es ist eigentlich genau umgekehrt.
Nee, beim Kobayashi-Maru-Test geht es einfach nur darum, dass du einfach scheiterst.
Aber trotzdem, es ist ja auch der Charaktertest, für was du dich entscheidest.
Ja.
Rettest du die Leute oder sagst du, wir hauen ab?
Nee, du verlierst immer.
Ja, ich weiß, du verlierst immer. Aber in diesem immer verlieren triffst du ja trotzdem ein paar Entscheidungen, die bewertet werden.
Ja, aber bei Freundschaft gewinnen doch alle.
Auch ein gutes T-Shirt. Genau, also dieses Motiv irgendwie, kommt ja dann später nochmal in einer sehr traurigen Szene wieder.
Ja, genau.
Genesis ist übrigens so ein Computer, der so Welten erschaffen kann.
Genau.
Ja, so ein Terraforming-Gedöns. Und deshalb brauchen sie eben auch einen Planeten, wo nichts drauf ist, weil man nur etwas schaffen kann, wo noch nichts schon ist. Sonst schafft man das, was da ist, ja irgendwie kaputt. Genau.
Aber die Gefahr, worüber auch gesprochen wird, ist, dass der halt auch andersrum quasi rückwärts angemacht werden kann. Und Welten zerstören kann.
Ja.
Genau, das erfahren eben nicht nur wir, sondern das erfahren eben auch die drei, die sich da so ein bisschen zusammentun. Also Kirk, Spock und Pille sitzen dann da und Pille findet das Ganze gar nicht gut und hat da
und
große
Und das ist
Bedenken.
Natürlich erstmal auch schon mal eine sehr überraschende Reaktion bei Pille.
Ja, richtig. Also diese Kabeleien zwischen ihm und Spock, die sind wieder so cool.
Aber ich liebe das auch total.
So viel Spaß, ja. Ist echt eine
auch große so Freude. Manchmal an so einem Punkt dachte ich schon, bei dem anderen Film, wo ich so nicht sicher bin, also manchmal ist es nicht klar, ob sie sich im Kern mögen oder nicht, weil sie manchmal sind wirklich so wütend aufeinander. Also Spock ist ja nicht wütend, aber so frustriert. Aber Pille ist manchmal echt so wütend.
Ja, ist richtig sauer. Ja.
Also nicht so wie bei Scotty. Scotty hat ja dann immer noch so, der ist dann ja auch sauer, aber man spürt so, der ist immer noch so.
Ja, Scotty ist ja so ein bisschen der Ringo-Star der Enterprise. So ein bisschen so der naive Doof, der immer so dabei ist und auch so dazugehört und den braucht man auch für den Rhythmus, aber der muss hier, den lassen wir jetzt mal nichts entscheiden.
Genau. Soll mal sein Zeug weiterbauen da unten. Naja, und dann gibt es dann zum ersten Mal die Szene, wo sich die Reliant und die Enterprise so, die schleichen sich so einander an. Also die Reliant ist das Schiff, wo
genau, Reliant, nicht Trinity.
Genau, Reliant. Schleichen sich so ein bisschen aneinander an. Wieso melden die sich denn nicht? Ja. Was ist denn da los? Weil die melden sich einfach nicht. Und wir haben immer dieselbe Einstellung. Einerseits von Kirk auf dem Raumschiff der Enterprise. So, wieso melden die sich nicht? Und von Khan, wir melden uns einfach nicht. Warte mal ab. So ein bisschen, genau, wie beim Daten. So
ein bisschen auch Chicken spielen.
Ja, genau.
Ja.
Und die pirschen sich so aneinander an Und es ist total fahrlässig von
Kirk. Ich finde übrigens, wie beim Daten, wer sagt zuerst was? Ich stelle mir jetzt so ein paar erste Dates, die du hattest so vor, das ist so ein Staring-Contest, so die erste Dreiviertelstunde.
Stimmt.
Ja, wer sagt jetzt zuerst was?
Ja. Und da weiß man ganz schnell, ob es ein gutes Date ist.
War ja bei unserem ersten Date auch so.
Ja.
Wir haben eigentlich die ganze Zeit geschwiegen.
Absolut.
Na, naja, dann fährt Kirk einfach nicht die Schilde hoch, obwohl das, wie Savick ihm sagt, eigentlich, man muss es so machen, ist eine Regel. Ne? Er macht es einfach nicht, weil weiß ich auch nicht, warum er es nicht macht. Und dann ist es zu spät und die Reliant feuert und es sieht wieder genauso aus wie beim Kobayashi Maru Test. Es explodiert alles auf der Brücke, weil natürlich ist es so, dass man die ganzen explosiven Sachen im Star Trek-Universum natürlich alle auf die Brücke stellt. Mhm. So, wenn was explodiert, dann sind bitte auch alle sofort tot.
Oder auch im Maschinenraum. Ja. Es wird auch immer gerne als erstes auf den Maschinenraum geschossen. Ich habe auch mittlerweile das Gefühl, weil dann auch immer Leute so rumfliegen, dass im Maschinenraum nur der Maschinenraum und die Außenwelt wird nur durch eine sehr dünne Wand getrennt.
Ja.
Da ist irgendwie nicht so eine Art Zwiebelsystem, sondern macht mal den Maschinenraum ganz, damit Leute auch rausgucken können.
Ja, so. Ja, genau. Es gibt also sehr viel Geschieße, es gibt sehr viel Schaden und es ist eben nicht nur Materialschaden, sondern es stirbt jetzt auch jemand.
Ja.
Also wahrscheinlich ein paar, aber es stirbt vor allem einer, der aus irgendeinem Grund, also er ist dann zwar noch nicht tot, aber wird trotzdem von Scotty erstmal auf die Brücke getragen.
Mhm.
So, das fand ich im ersten Moment ein bisschen merkwürdig.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ich habe dann in der Extended-Version, er stirbt dann ja auf dem Tisch.
Ja, ist das auch noch drin? So.
Okay.
Und ich fand den, er sagt ja auch noch kurz was auf dem Tisch.
Ja.
Und der Zeitraum zwischen er sagt noch was und ihm wird ein Tuch übers Gesicht gelegt, ist wirklich erschreckend kurz.
Es ist vor allem eine super weirde Szene, weil sie kommen da an diesen Tisch und er liegt da auf der Krankenstation bei Pille. Scotty, Pille und Kirk stehen dann um diesen Tisch rum, wo der Junge liegt. Und dann gucken sie ihn an und dann wird er nochmal irgendwie angebeamt oder so von Pille. Und dann richtet er sich nochmal auf und dann sagt er irgend sowas, ich weiß gar nicht mehr was, aber irgend sowas super Wichtiges oder Bewegendes oder dass er das gerne getan hat, keine Ahnung, irgend so ein Scheiß. Und es ist aber offensichtlich allen klar, dass er gerade stirbt. Nur mir als Zuschauer nicht, weil nämlich dann kurz über die Intercom so ein Anruf kommt und Kirk geht so ran, na, was ist los? Sag mal, was ist los? Dann geht so super gut gelaunt an die Intercom und sagt so, was gibt's? Los, schieß los. Wir haben hier Sichtkontakt mit dem, okay, alles klar, ich komm gleich hoch. Und dann wird der Junge zugedeckt, weil er dann tot ist.
Ja.
Und ich dachte auch so, also ich meine, kurzer Disclaimer, ich bin keine Medizinerin. Einfach kurz vorweg.
Mhm.
Aber in Notaufnahmen im 21. Jahrhundert, aka jetzt, wird mehr versucht, als sie da versucht haben.
Das stimmt, aber.
Weil er ist kurz mit so einem Leuchtelolli drüber.
Ja, ist richtig. Aber der kann vielleicht sehr viel, dieser Leuchtelolli.
Das stimmt.
Na gut, ich will Pille da jetzt nicht in Schutz nehmen.
Es ist natürlich auch, es ist ja auch wichtig, dass mal jemand stirbt und sie können natürlich niemanden von der Hauptcrew sterben lassen. Und man hat ganz kurz versucht, uns emotional an den zu binden, indem es halt ein Familienmitglied ist von einem der Hauptcrew. Hat jetzt bei mir nicht so richtig funktioniert. Ich war natürlich traurig, dass jemand gestorben ist, der auch so jung war, aber. Ist jetzt nicht so, dass ich dachte, ach schade, hätte ich gewusst, dass ich den zum letzten Mal sehe, hätte ich nochmal doller geguckt oder so. aber was uns ja damit auch gesagt wird, ist, Leute, es wird ernst.
Ja, und vor allem, diesmal ist einer gestorben, der nicht was Rotes anhatte, sondern was Weißes. Und die Leute, die was Rotes anhatten, standen alle um ihn rum.
Stimmt.
What? Wusch.
Ja.
Hä? Das geht jetzt auch?
Ja.
Super krass. Naja.
Nee, gut. Die Umkehr des Redshirts. Redshirt?
Ja.
Sagt dir was? Weißt du, was ein Redshirt ist? Was das bedeutet?
Naja, es ist auf jeden Fall nicht, dass man zur 13. Order gehört. Das ist nämlich die Geheimorganisation der Föderation.
Mhm.
Sondern.
Ist das nicht die fünfte?
Naja, die 13 ist
also
ja
du
noch
weißt
mal
nicht, was ein Redshirt ist?
Nee.
Okay. Ich glaube, ich lasse es Uke erklären.
Ja, also es ist immer so, Kirk fliegt immer auf den Planeten. Und hin und wieder nehmen sie ein paar Leute mit. Dann sind da
Kirk, in der Serie vor allem.
Genau, Kirk, Spock und Pille gehen runter, weil sie sind die unwichtigsten Menschen auf der ganzen Enterprise. Deshalb nehmen sie aber zum Schutz einfach nochmal zwei Sicherheitstypen mit. Die sind immer rot gekleidet und die kommen einfach nie zurück. Die werden immer direkt getötet.
Und das ist quasi so der Running Gag, dass sobald du ein rotes Shirt anhast, oh oh, wenn du irgendwo mit auf eine Außenmission gehst.
Ja.
Und es gibt sogar ein Buch, was Red Shirt heißt.
Ja, von John Scalzi.
Genau.
Und haben Sie denn jetzt für den Film das aufgegriffen, indem Sie allen Red Shirts gegeben haben, dass Sie gesagt haben, alle, aber das macht ja keinen Sinn. Ich glaube,
da hat keiner drüber nachgedacht.
Ja, eben.
Aber es gibt zum Beispiel nochmal, also so in den drei neuen Filmen wird damit auch gespielt und so. Also es ist den Filmemachern nicht gänzlich unbekannt.
Aber da wahrscheinlich noch nicht so bewusst.
Nee, da war, glaube ich, hat keiner drüber nachgedacht.
Ich glaube, da waren die froh, dass sie den noch machen durften.
Ja. Kirk hat ja nachher sein Ding auch immer offen und lässt sich dann noch so Blut dran schmieren und so. Da sitzt doch auch der Junge, der ihm da die blutige Hand ans Shirt packt. Wo er hat ja die Klappe auf von seinem Hemd und darunter ist es weiß und dann fasst ihn der Junge dann nochmal an die Brust mit seiner blutigen Hand. Dann hat Kirk ewig lange diesen Blutfleck da noch auf seinem Hemd. Den er rumträgt.
Auf jeden Fall ist die Szene halt so, jetzt ist es ernst, es kann jederzeit können Leute sterben, Khan macht keine halben Sachen und ist jetzt ein Bösewicht.
Ja.
Und dann kommen die Leute auf der Wissenschaftsstation an.
Dann fliegen sie auf die Wissenschaftsstation. Da fand ich vor allem faszinierend, dass man da als erst eine Ratte sieht.
Ja.
Sie laufen durch den Gang und da läuft so eine Ratte. Ich denke, wie kommt denn die Ratte hier in was? Warum das denn?
Ich weiß nicht, ob man uns damit sozusagen Verfall und Aas nahe bringen will.
Muss wohl irgendwie.
Eigentlich hätte noch so ein Adler, weißt du, diese Aasgeier hätte noch
irgendwas. Ja, aber also, die sind doch, wie lange sind die denn jetzt weg? Also die ist dann eben leer, die Raumstation, und die sind runtergebracht worden auf
den Planeten. Das kann ja nicht lange sein. Chekhov sitzt ja am Schreibtisch.
Und schon sind diese Ratten da drin. Oder die haben einfach nicht richtig sauber gemacht da bei denen. Was ist denn da los? Unklar.
Ich weiß auch
Ratten
gar nicht,
wo die
überhaupt herkommen sollen. Also in dem Fall jetzt.
Naja. Ja, vielleicht ist da irgendwie ein Goss und der trägt die mit sich rum oder so.
Oder man will uns damit sagen, auf so einer Forschungsstation sind ja immer Testratten und weil so ein Chaos ist, sind die jetzt alle entkommen.
Das ist natürlich möglich. Also oder einer hatte eine Ratte übrig und wollte die unbedingt im Set unterbringen. Oder weiß der Geier, also die gehörte gar nicht dazu.
Oder
die
das war Set da war extrem ungepflegt.
Es war einfach, lass irgendwas mal im Keller drehen, da war einfach eine Ratte.
Chetner hat seine Sandwiches gelassen. Überall liegen lassen.
Die Shatner-Sandwiches.
Vielleicht ist es auch nochmal in Bezug auf Scott die alte Weltraumratte.
Stimmt. Das ist gut möglich. Das ist dann wie ich eine Weltraumratte.
Vielen Dank. Dankeschön. Ich kriege die Hand geschüttelt.
Nicht schlecht. Ja. Genau. Und dann auf der Station liegen Leichen rum, hängen rum. Und Chekhov finden wir quasi in einem Schrank.
Ja.
Und den Captain auch. Und ich finde, es gibt dann so eine Szene, wo die beiden so ein bisschen erzählen, was passiert ist. Und so beide ins Leere starren. Ich fand das ganz toll, wie sie, der Captain und Chekhov, so beide super traumatisiert, nur so ins Leere starren, während sie so mit toten Stimmen erzählen, was passiert ist.
Aber da weiß ich nicht, ob das Trauma darstellen soll oder ob das noch diese Hypnosewürmer sind.
Ah, stimmt, die haben die
ja. Weil sie ja noch im,
also
haben
der Captain, im Hirn. Der Captain sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Also der starrt so seltsam vor sich hin, bei dem wurmt es ordentlich im Gehirn, habe ich das Gefühl.
Na. Stimmt, es kommt ja gleich noch die Szene, da hatte ich nämlich in dem Moment gar nicht mehr dran gedacht. Ich dachte, die hätten die dann schon
Weil die sagen ja quasi
weil sie ihre Aufgabe erfüllt haben sozusagen. Aber klar, warum sollte Khan die dann wieder entfernen? Das macht ja keinen Sinn.
Ich verstehe sowieso nicht, warum der Transporterstrahl die nicht automatisch rausgefiltert hat.
Stimmt, weil der Transporterstrahl macht ja auch, gibt es ja auch diese Theorie, dass man den mit Kater benutzen kann.
Genau.
Der Transporterstrahl.
Ich gehe mal kurz auf Klo.
Ja, der Transporter.
Erste Tür rechts. Nee, das ist die Küche. Hier raus. Links raus.
Das ist die Küche.
Das ist die Küche.
Ach so. Wir sind übrigens heute im Studio, nicht bei uns zu Hause, deswegen weiß Uke nicht.
Deswegen die Orientierungslosigkeit. Ich weiß aber auch nicht genau, wo die. Erste Tür rechts.
Ja. Das kriege ich hin. Toi, toi, toi. Lass die Tür auf.
Oh je. Transporterstrahl, ja.
Beim Beamen wirst du immer komplett gereinigt von allen möglichen schlechten Bakterien und allem Quatsch, damit du eben, das ist quasi wie so eine Dekontamination.
Verstehe.
Wirkt das auch.
Und das ist eine Theorie, oder was?
Nee, das ist ein Fakt.
Naja.
Aber dann haben halt Leute weitergedacht, ich weiß nicht, ob das irgendwo schon auch mal vorgekommen ist, dass man sich theoretisch auch mit Kater beamen lassen kann, dann geht es einem danach wieder gut.
Verstehe.
Weil Beamen macht einmal sauber.
Verstehe. Aber gibt es nicht oft so Szenen, wo die Leute nach dem Beamen völlig durch sind, wenn die so das erste Mal gebeamt werden oder so?
Ich weiß jetzt auch nicht, wie man, ob das dann vielleicht auch mal einfach anders benutzt wurde, aber die ursprüngliche Idee ist gewesen, dass Beamen wie so eine Art Kontamination ist, Dekontamination, damit du nicht von anderen Schiffen und anderen Orten irgendwelche Keime mit einschleppen kannst.
Ja, verstehe.
Was ja eine schlaue Idee ist.
Ja.
Aber dadurch, dass dann eben manche Sachen nicht so sind, wie sie sind, wird die dann auch manchmal wieder so ein bisschen ausgehebelt. Also weil, könnte man jetzt diskutieren, ob der Wurm dann was wäre, was man, was das Beamen als Virus erkennen würde und nicht mitbeamen würde.
Ja, aber ich halte es für relativ plausibel, dass das Beamen den Wurm einfach nur als Organismus wahrnimmt und deswegen auch wieder dahin packt, wo er war, als er aufgegriffen wurde sozusagen. Hm. Und er deswegen da am Hirn bleibt.
Ja.
So.
Kann sein.
Ja, jetzt warten wir auf Uke, ne?
Jetzt warten wir auf Uke. Ich habe auch sehr viel Kaffee getrunken.
Ich merke auch, dass ich ein bisschen eingeschlafen bin beim Film.
Ja?
Ich habe ja immer so Löcher, wo ihr so Sachen erzählt, wo ich denke, auch so interessant.
Ja.
Oder ich weiß gar nicht, ob ich eingeschlafen bin, ob ich so halb aufmerksam war.
Ja.
Wir haben ja auch 1 und 2 hintereinander geguckt, das kann man ja an dieser Stelle auch nochmal erklären.
Ja.
Und mir sind da ein paar Sachen entgangen.
Ja. Und du machst deswegen Uke sehr wütend. Weil ihm dieser Film sehr viel bedeutet.
Uke mache ich sehr wütend, weil es Spaß macht.
Aber hast du denn dann überhaupt, kannst du überhaupt beurteilen, ob er dir gefallen hat
ja,
oder nicht?
Ja, absolut.
Und hat er dir gefallen?
Naja, wie gesagt, ich bin ambivalent, ich fand den ersten besser.
Ach, wirklich?
Ja.
Ach, das ist ja auch interessant. Musst du gleich auch nochmal sagen.
Ja, aber nicht, dass Uke dann wieder wütend wird.
Ich weiß nicht, nee, nö. Jetzt hat gerade gesagt, er fand den ersten besser.
Was?
Oh, jetzt siehst du, ich hab's gesagt, er wird wissen.
Hast du damit gewartet, bis ich auf dem Klo bin, oder was? Wieso fandst du denn den ersten besser?
Ja, der hat mir mehr Spaß gemacht. Ich fand den irgendwie, ich fand den vor allem überraschender. Ich finde jetzt der zweite, ich finde ihn relativ vorhersehbar.
Naja, aber der erste ist ja quasi eigentlich, die Folge gab es ja auch schon mal. Die ist ja eigentlich nur
jetzt
so.
Jetzt geht ja jeder mal auf Toilette, oder?
Ja, wer weiß, was jetzt rauskommt, wenn Maria. das habe ich schon wieder mal entfahren. Na gut, also ich fand der überraschender. Was ist denn am ersten überraschend?
Alles. Der erste ist doch so eine weirde Space Opera, die irgendwie so eine, das ist doch eine LSD-Fantasie, was da alles passiert.
Und, ja, aber gut.
Und also, vor allem auch mit diesem V'ger und so. Und
ja, aber die Folge gab es ja schon mal. Es gab Nomad war das, glaube ich. Also es gab, das ist ja einfach ein recyceltes Skript irgendwie nochmal gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich fand, also ich will jetzt das Ding nicht schlecht reden, aber also Originalität ist das, also für mich ist das visuell alles wunderschön, aber ja, überraschend fand ich da nicht. Sie gehen irgendwo hin, dann passiert irgendwie was und dann passiert ganz lange, funkt und blitzt und sieht geil aus und dann ist vorbei.
Ja.
Also gut, das ist vielleicht eine andere Form des, also das ist eher sowas, ich habe es leider auch nicht im Kino gesehen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man das im Kino guckt, sich zurücklehnt.
Also ich finde, der erste Star Trek-Film hat auf jeden Fall schon mal zu fast 100% alles, was Christopher Nolan jemals gemacht hat, vorweggenommen. Der hat einfach alle seine Filme, zieht der nur aus dem ersten Star Trek.
Ja, ja, ja.
Also ich fand das überraschend, visionär. Da war mir dann auch sogar, ich fand es sogar so gut, dass mir die Story fast einen Tacken egal war. Ah. Weil ich auch die Story, ich fand das mit dem Satelliten auch überraschend und so. Und ich fand das irgendwie, ich fand das einen interessanten Ansatz.
Okay, schön, gut. Da will ich jetzt gar nicht gegen sprechen. Ich glaube, ja, ich weiß es nicht. Also da müsste ich ihn jetzt tatsächlich auch nochmal wieder gucken, weil auch das ist schon wieder sehr lange her bei mir. In meiner Erinnerung ist es eben ein sich relativ un-Star Trek-y anfühlendes, sag ich ja, 2001-artiges, schönes, buntes, sehr großes, bombastisches Gebilde, was sich aber eben selten für mich wie Star Trek angefühlt hat, sondern ganz häufig so krasse Science-Fiction und, nein, ist es nicht mal krasse Science-Fiction, es ist einfach irgendwie, ne, bombast und groß und schön.
Ja, aber das fand ich irgendwie, ich fand auch, dass zum Beispiel, dass dieser Eingang zu V'ger, wo sie da in den Raumanzügen reinfliegen, wo er Spock irgendwie reinfliegt, das habe ich jetzt alles schon in der ersten Folge erzählt, aber das sieht so sehr nach Cthulhu aus.
Ja, das stimmt.
Und das fand ich irgendwie alles sehr gewagt. Ja, ja, fand ich irgendwie gut gewagt. Und ich finde, dass der Zorn des Khan, so gut er auch sei, relativ wenig wagt. Also er fordert Star Trek-Fans nicht gerade heraus.
Nee, das ist, also ich glaube, also Zorn des Khan war ja im Vergleich zu Teil 1 auch eine Low-Budget-Produktion.
Naja. Das Ding, ist ja egal, es hat ja erstmal mit dem Buch nichts zu tun.
Nee, genau, aber nur deshalb sieht es nicht so krass aus.
Ja, das, okay, aber...
Nee,
aber,
jetzt lass mich doch mal den Satz zu Ende sagen. So, ich glaube, der Anspruch, den sie an den ersten Star Trek hatten, war ein ganz anderer, als den, an sie den zweiten hatten. Ja. Der erste war eben, okay, wir probieren jetzt mal all dieses ganze Zeug und das war ja so, oh, hat nicht so richtig geklappt.
Ja.
Dann probieren wir jetzt mal was anderes. Und das andere ist eben, wir bringen eine geile Star Trek-y Story auf die Leinwand, eine Fortsetzung von einer Folge, die es schon gab, also viele Elemente, die es schon gab, ja, ja, ein bisschen von dem Fanservice. Da hast du schon recht, das war jetzt nicht so ganz so draußen. Aber deswegen gefällt es mir wahrscheinlich auch ganz gut, weil es sich eigentlich anfühlt wie eine Star Trek-Folge, die eben nochmal ein bisschen größer ist auf dem Dingens. Aber ja, klar, wenn du es jetzt genau durchguckst, dann ist es eben eine große Folge. Da kämpfen zwei Typen miteinander und sind sauer aufeinander.
Ich finde den zweiten Teil viel besser.
Ja.
Als den ersten. Ich fand den ersten aber auch überraschend. Ich habe den ersten, habe ich gemerkt, zum ersten Mal gesehen.
Echt?
Ich habe alle anderen gesehen, das weiß ich, aber ich habe den ersten tatsächlich immer vermieden, weil alle gesagt haben, oh, der ist so ewig lang, ist eben so, was du schon gesagt hast, 2001-Feeling. Mhm. Und dann habe ich mich immer ein bisschen gedrückt und fand ihn jetzt aber überraschend gut. Mhm. Und ich finde also der Inhalt und was dann da passiert und was es ist, habe ich auch schon mal gesagt in der ersten Folge, ist für mich eher eine Folge. Während ich finde, Teil 2, Zorn des Khan, fühlt sich an wie ein Film.
Hat Uwe gerade genau das Umgekehrte gesagt.
Habe ich tatsächlich genau
das Umgekehrte gesagt. Ich weiß. Und deswegen habe ich, aber, weil ich finde, ja, also ich finde, vielleicht ist es aber auch so.
Zitiert?
Habe ich gerade, ne? Ja.
Ich habe The Original Series nicht komplett gesehen. Ich habe nur einzelne Folgen davon gesehen. Und ich habe auch tatsächlich nicht die Ursprungs-Khan-Folge gesehen. Also The Space.
Ich habe die tatsächlich gestern nochmal geguckt.
Ah ja. Und deswegen empfinde ich den Film, glaube ich, nicht als Folge. Weil das für mich nicht wiederkam. Also
ich habe die gestern nochmal geguckt und mir ist jetzt, also ich glaube, ich werde das ganze Weihnachten jetzt nochmal gucken mit meinem Bruder zusammen, so ein paar von den Dingern, weil jetzt bin ich gerade wieder hart angefixt. Weil auch die alte Folge, die sind ja auf Netflix ganz schön geil restauriert.
Möchtest,
ne,
du nicht mit deinem Bruder nochmal wiederkommen?
Kann ich auch machen, ja.
Ich habe ja TOS komplett gesehen. Und,
also die Folge war so lustig, muss ich dazu sagen, Spacey, da sind so geile Momente drin.
Lustig
so,
gemeint auch?
Ja, also da ist dann Khan, der liegt dann da auf seinem Bett und schnappt sich so ein Messer und dann kommt Pille rein und Khan schnappt ihn so mit der einen Hand, packt er ihn so an den Hals und mit der anderen hält er ihm das Messer davor und Pille sagt dann nur, ja, muss ich schon entscheiden, willst du mich jetzt erwürgen oder abstechen? solche Sachen, ist so geil trocken cool. Die ganze Zeit. Bring me your captain, I have many questions. Pille geht zum Intercom und sagt, I have a patient here that has many questions. Es ist die ganze Zeit total Pille geil. Ist
super.
Es ist super, also es ist echt gut. Das war mir gar nicht mehr bewusst. Und den ersten möchte ich jetzt tatsächlich auch nochmal wieder sehen.
Ja. Habt ihr schon im Film weitergemacht?
Nee.
Also wir sind jetzt auf der Station und es gibt quasi eine Familienzusammenführung.
Ja. Also naja, erstmal gibt es eine Prügelszene und man denkt so, für einen Wissenschaftler ist David echt nicht so der Hellste, ne?
Wie Nils auch so schön gesagt hat, das war Justin Timberlake zu NSYNC-Zeiten.
Ja.
Und wir haben ja vor allen Dingen dann auch nochmal die Szene, in der wir daran erinnert werden, dass der Captain und Chekhov ja immer noch nicht eigenen Willens sind.
Genau. Weil sie jetzt nämlich irgendwie die Pistole, den Phaser zücken. Und Kirk umbringen wollen, weil es ihn Khan via Intercom befiehlt.
Ja, der hat irgendwas um. So,
ja, ne? Irgendwie so eine Apple Watch. Mhm. Und dann ist es der erste Kampf des Captains, der mit sich selber ringt, der sagt, ich kann Kirk nicht umbringen. Und Khan sagt, aber du musst
Der eigene Willen ist noch größer bei ihm in dem Moment, stärker.
Und die einzige Möglichkeit, die er hat, dem überhaupt zu entgehen, diesem Befehl des Khan via Wurm zu entgehen, ist, sich selbst zu richten. Und er richtet den Phaser auf sich selbst und drückt ab.
Und wir sehen wieder dieses geile Ohrmodell.
In dem Moment fällt Chekhov zu Boden, der ja auch gerade den Phaser auf Kirk gerichtet hat, fällt Chekhov zu Boden und der Wurm verlässt seinen Kopf.
Also ich habe das Gefühl, dass Chekhov den so rausquetscht durch die Kraft seiner Gedanken. Die
Kraft seiner Gedanken, ja.
Das, wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall kommt da so eine Nacktschnecke mit so Kirschmarmelade aus dem Ohr.
Warum kommt die eigentlich an diesem? Warum ist das jetzt der Moment? Weil es ist so, weil
er widersetzt
sich jetzt so stark dem Willen, dass der Wurm keinen Bock mehr hat?
Oder was? Es ist ja auch unklar, wie Khan und die Würmer verbunden sind, weil Khan scheint es irgendwie schmerzlich, also im Sinne von Schmerzen, also körperliche Schmerzen zu berühren, als der Captain sich selber umbringt, weil er auch so, irgendwie so mit seinem Apple-Device am Arm Und ich habe gefühlt, daraufhin fällt der Wurm aus Tschechows Kopf. Aber das würde ja heißen, dass das Khan und die Würmer auch. Und wenn der eine Wurm stirbt, ist Khan nervös und dann fällt der andere Wurm vor Freude raus. Also weil der Wurm, der aus Tschechow rausfällt, ist ja auch tot, ne? Der ist ja so voll Blut.
Nee, der erschießt ihn doch dann.
Naja, also der liegt.
Ach ja, stimmt, der liegt aber. Neben ja, Tschechows Kopf. Das Blut ist wahrscheinlich. Das dachte ich auch so. Ja. Das, und vor allem, er geht dann auch so in Flammen aus. Ich dachte, geh doch mal ein bisschen von Tschechows Haar weg.
Warum? So, ey, kannst du auch drauf treten oder so? Warum muss denn. Pff.
Ja. Also das Gehirn ist ja ein Muskel, deswegen ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass Tschechow den einfach rausgedrückt hat, den Wurm.
Weil Tschechow, weil ein extrem muskulöses Gehirn hat.
Ja, kann gut sein. Kann gut sein.
Don't skip Gehirn Day.
Ist auf jeden Fall super weird, diese ganze Situation.
Aber wir sind erleichtert, dass nicht Tschechow auch drauf gehen muss.
Tschechow jetzt wieder.
Ja. Wir sind ja immer fein, wenn wir Leute nicht kennen.
Richtig, dann
sollen
ist
die halt sterben.
Egal. Sag mal, diese Phaser waren die früher auch so, dass die Leute sich einfach komplett aufgelöst haben?
Ja, das war so ein bisschen Jedi-mäßig.
Ja, also wie ich. Was ist denn das für eine. Guck mal, kommt so ein Laser raus und dein ganzer Körper ist dann einfach weg.
Ist doch so ein, der Wurm ist doch dann so ein Ascherhaufen, ist das ja, so
der
verbrannt?
Der Wurm verbrennt, dann? Aber alle Menschen, die lösen sich einfach komplett auf in 0,0 nix. Wie geil das wäre für so Asche, für Müllbeseitigung. Zack, ist das. Naja. Ja, auf jeden Fall, wow, krass alles. What? Ja,
wow, krass.
Und jetzt, um noch einen draufzusetzen, sagt Khan, dass er sie alle aussetzen wird. Und das ist der Moment, an dem Kirk sein wohl wichtigstes Zitat dieses Films von sich gibt, nämlich Khan! Khan!
Ja.
Und ich denke so, wahrscheinlich haben sie auch diese Szene versucht, so 50 Mal zu drehen, bis Shatner müde wurde. Eigentlich sollte wahrscheinlich sagen, Khan, ja. Khan, Khan.
Und ach, Khan.
Und sie haben es dann 100 Mal gemacht, aber wurde einfach nicht müde, weil der Text zu wenig
das
war.
Das ist auch so, das ist so wichtig für ihn. Einzelne Silben muss er schreien.
Genau. Und dann.
Das ist ja auch eine wirklich viel zitierte Szene.
Ja.
Bei Shatner ist es wahrscheinlich so, je weniger Worte er hat, desto lauter sagt er die.
Ja, weil ihn das wütend macht, Texte dass er machen, nur so wenig Worte
hat. Damit er in der normalen Lautstärke spricht.
Ja, und danach kommt, sitzen sie zusammen und Kirk hat Hunger.
Ich glaube tatsächlich, dass das jetzt der Moment ist, woraus kommt, dass David der Sohn von Kirk
ist. Ach so,
ist.
Aber okay. Da zeigen sie ihnen doch jetzt Genesis, oder nicht?
Und dann zeigen sie Genesis, aber da...
In dieser, wo sie da so alt zusammensitzen und Tschechow auf der silbernen Yogamatte.
Und ich finde, da ist auch wieder dieses Thema, was so ganz interessant ist. Da geht es um das Kobayashi Maru Ding nochmal. Dass jetzt da sitzen diese auswegslosen Situationen und Kirk sagt, I don't believe in a no-win-Szenario. Für mich gibt es das gar nicht, sondern es muss hier was passieren. Muss hier was passieren. Und Kirk hatte vorher noch mit Spock irgendwie was so gechattet, so. Und sie haben so geredet. Und Khan hat ihn die ganze Zeit abgehört. Aber Kirk wusste das. Ja.
Doppelagent.
Double-Check.
Irgendwie wusste er es auf jeden Fall.
Also für mich ist am meisten hängen geblieben, wie sie ihnen im Labor Genesis zeigen, weil dann sagen sie, hier komm mit und dann gehen sie da so rein irgendwie und dann sind sie in so einer Welt, also wir sind dann in einem Airbrush-Motiv, beziehungsweise wir sind in einem Bob Ross-Gemälde mit Wasserfällen und Bäumen und man wartet eigentlich nur, dass ein Einhorn um die Ecke kommt. So ein bisschen.
So ein bisschen 20.000 Meilen unter dem Meer.
Mhm.
Findest du?
Ja, weil das irgendwie so, die Pflanzen sind alle auch so ein bisschen größer und so ein bisschen leuchtender und so. Das ist ja dann später auch auf dem Planeten. Und das ist ja auch immer wenn es diese Filme gibt, wo Leute in die Erde reinfahren und da dann irgendwie so eine neue Welt finden, sind ja da auch die Pflanzen immer größer und doller und so. Das wird ja dann auch immer irgendwie erklärt. Und da so habe ich das da jetzt auch empfunden.
Verstehe.
Aber ich wollte dich damit nicht verärgern.
Hast du gar nicht.
Ich finde aber übrigens, immer wenn wir zu Khan schalten, auf, ich habe jetzt den Namen vergessen, von dem Schiff.
Reliant.
Die Reliant, dass immer noch sein Team, weil er wie die Lost Boys total schmutzig in ihren alten Klamotten. Und ich denke, das Erste, was ich doch nach 15 auf so einem scheiß Staubplanet machen würde, ist duschen, essen, mir was Geiles anziehen und irgendwie ankommen auf dem Schiff.
Na, ich glaube, dass die Kleidung ist eher eine Choice, ne? Also das ist schon ihr Style so ein bisschen.
Aber die sind alle immer noch so genauso schmutzig und ungewaschen.
Übrigens die rechte Hand von Khan, die rechte Hand von Khan sieht ein bisschen aus wie so ein junger, blonder Cillian Murphy, finde ich.
Ich weiß leider nicht, wer das ist.
Ja.
Das ist der, den er dann auch nachher, wegen dem er sich dann rächen will. Wo ich dann denke so, okay, Khan brauchte noch ein Rachemotiv. Nee,
das weiß ich, wer es ist. Ich weiß nicht, wer Cillian Murphy ist.
Achso, der von Peaky Blinders, dieser Typ. Und hier, was hat der Superman, hat er gespielt?
Der war Scarecrow in Batman und Red Eye ist ja die Hauptrolle.
Der heißt, wie heißt der?
Cillian Murphy.
Cillian Murphy.
Wobei Cillian. Man sich nicht ganz sicher ist, ob man ihn Killian ausspricht.
Er ist sich nicht ganz sicher?
Mann ist sich nicht ganz sicher. Das Internet sagt manchmal Cillian und manchmal Killian.
Ah, verstehe. Oh,
der Typ, ja.
Ich bin großer Peaky Blinders-Fan, deswegen.
Ist das mit Miss Piggy?
Ja.
Peaky Blinders.
Peaky Blinders.
Gut, ja. Auf jeden Fall Kirk und so weiter wieder hoch auf Enterprise jetzt. Und jetzt fliegen sie in den Mutara Nebula. Und die Musik ist so wahnsinnig geil, muss man mal dazu sagen. Ja. Und jetzt beginnt dieser letzte Kampf.
Kommt hier eigentlich auch das Zitat? Also eins meiner Lieblingszitate habe ich mir aufgeschrieben. Ich bin Khan. Mir nur nicht auf die... okay, das zweite Lieblingszitat. Ich lache nur über ihren überlegenen Intellekt. Das ist ein sehr gutes, sagt Kirk. Das ist ein
sehr gutes.
Ich lache nur über ihren überlegenen Intellekt. Das möchte ich noch auch viel mehr Menschen sagen.
Ich muss jetzt gestehen, ich habe ihn gestern zum ersten Mal auf Englisch geguckt. Ah, ich habe den immer im Deutsch geguckt, aber ich dachte, okay, wenn ich das nochmal gucke, mach's mal einmal im Original.
Er steht irgendwie auf der Brücke und Khan macht wieder irgendwas, wo er so einen raushängen lässt, ich bin schlauer als ihr. Und dann sagt er, ich lache nur über ihren überlegenen Intellekt.
Es nervt ja auch, dass Khan das die ganze Zeit sagen muss, dass er einen überlegenen Intellekt hat. Es sagt es
wirkt
die ganze
dann auch so
Zeit.
Ab dem fünften Mal so ein bisschen, wirklich?
Ja, wie ich. Wir haben es jetzt verstanden, aber wenn du es echt immer sagen musst, ne, da ist doch irgendwas auch
das
nicht
ist, wenn
in
jemand dir immer sagt, du, also meiner Beziehung, wir sind richtig glücklich, echt wirklich richtig glücklich. Genau. Also so total happy, also richtig so, weißt du so, da kommt man nach Hause, ist glücklich, ich bin glücklich, sie ist glücklich.
Genau so.
Was da übrigens auch genial ist, sie sind ja dann auf der Brücke und bereiten sich auf den Kampf vor. Also da ist man auch wirklich im aktuellen Sportstudio, weil immer so hin und her geschaltet wird, zwischen dem Außenreporter Khan und dem Studio auf der Enterprise sozusagen. Und was ich da geil finde, ist, dass Chekhov aus der Krankenstation auf die Brücke kommt und sagt, ja, ich bin wieder da. Und
Kirk aber noch so total schwankt.
Genau, und Kirk sagt, super, super, dass du wieder da bist, komm, geh an deinen Posten.
Ja.
Ah, okay, alles klar.
Geh mal ans Waffensystem. Ja, genau. Und er schwankt dann da und stolpert und ich denke so, wirklich? Vielleicht hätte man ihm noch mal 2 Stunden Nickerchen gelassen.
Nicht, dass da noch ein Wurm drin ist.
Gerade am Waffensystem, finde ich, sollte keiner sein, der Zitterhände hat.
Das fand ich auch geniale Kampfvorbereitung.
Ja.
Na, und die Enterprise ist eben ein bisschen angeschlagen, deshalb fliegen sie jetzt in diesen Nebel und genau. Der Nebel hat eben, man kann nichts sehen,
ja.
Also die Schilde, die Dinger fallen aus und man hat auch keine Schilde.
Mhm.
So.
Also alle sind sozusagen sehr roh und verletzlich in diesem Nebel.
Genau.
Und dann hat man so eine kurze Szene, die so ist wie diese in so Komödien, wenn man in so einen langen Flur guckt, wo so 8 Türen links und rechts sind und die Leute in eine Tür rausgehen und zur anderen rauskommen und sich so jagen. So eine Situation hat man dann, wenn die beiden Raumschiffe so übereinander wegfliegen.
Ja, und sich immer gerade so verpassen, so eine witzige Collage. Ja.
Das ist ihr, das habe ich gelesen und fand es ganz interessant. Da geht es eben wieder um diese U-Boot-Dinger, ne? Also dass das wie so ein U-Boot-Film ist, weil die ja irgendwie so, so umeinander
fliegen. Ja, genau.
So Kram sind. Das ist ja wie so ein U-Boot-Ding.
Und nur wir als Zuschauer sehen, wie nah sie sich gerade waren.
Und Khan ruft als erstes, als er die Enterprise sieht, da vorne, weil er sieht sie, da vorne ist sie. There she is! Und da sieht man auch wieder, dass er Moby Dick gelesen hat, wo es ja wahrscheinlich heißt, there she blows!
Ja.
Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Ich weiß weder, ob das ein Zitat ist. Ich weiß nur immer, wenn man Wahl sieht, muss man sagen, there she blows. Und das sieht er jedenfalls mit der Enterprise so. Und dann fliegen die da eine ganze Weile durch diesen Nebel zu dieser wahnsinnig geilen Musik und ballern sich gegenseitig ab.
Beide ungeschützt, aber quasi für alle gelten die gleichen Vor- und Nachteile.
Ja. Und das interessant finde ich an dieser Stelle und da auch wieder so eine seltsame Charakterisierung, weil der Kumpel von Khan, dieser andere Typ, sagt ihnen, ey, was soll das? Wir haben Genesis, wir haben ein Raumschiff, wir müssen das doch jetzt nicht machen.
Ja, wir könnten jetzt unsere Zivilisation gemütlich irgendwo aufbauen. Wir können
alles machen, was wir wollen. Und Khan setzt alles aufs Spiel durch diesen unfassbaren Hass, der auf einmal, wo man sagen muss, überlegener Intellekt, also überlegener Hass wohl vielleicht, aber Intellekt jetzt scheinbar nicht, setzt alles aufs Spiel und verliert letztendlich auch alles. Ne? Der Typ, der dann stirbt, heißt Joachim. Und das fand ich auch, Joachim, nein! Der wird tatsächlich in der Serie auch aufgetaut. Also in der Serie siehst du dann, Joachim heißt er da, glaube ich. Und hier ist er jetzt Joachim.
Geil. Aber es ist wirklich, seine eigenen Rachegelüste haben sein schlaues Gehirn zerfressen.
Ja, ist so.
Stand benebelt.
Das ist so sehr, sehr Shakespearean, würde ich sagen.
Ist ja auch immer wieder so, das wäre halt Spock nicht passiert.
Nee, der stirbt auf keinen Fall. Der stirbt nicht aus Hass, sondern aus Vernunft. Ja, richtig.
Genau. Mhm. Aber auch, was ist besser, ne?
Was ist besser?
Die große Frage. Alle tot.
Alle tot.
Also da ist jetzt auf jeden Fall, irgendwann stehen sie sich gegenüber mit den Raumschiffen so ein bisschen so, wie sagt man, Chickenrennen oder so. Wer weicht zuerst aus, so nach dem Motto. Und beide wissen, wir sind
gerade... Ein bisschen eigentlich eher Duell in der Mittagssonne. Wer zieht schneller? Mhm.
Genau, wir sind beide gerade mega verletzlich und verwundbar und so. Wer schießt zuerst, wer traut sich, wer macht und so. Und gibt damit ja auch quasi seinen Energiepreis. Und und Kirk hat dann einen Plan, um Khan zu überlisten. Also erstmal schießen sie ein bisschen aufeinander. Da wird es sehr kriegerisch dann eine kurze Phase lang, weil sie sich richtig ordentlich an die Kandare ballern irgendwie. Und auch gut was verwunden, sozusagen, also die Raumschiffe verwunden. Und und dann gibt es eben die Situation, dass Kirk sozusagen, ich glaube, er wartet extra lange, um Energie aufzuladen, mit der er dann Khan sozusagen, ach nee, Quatsch, es geht darum, dass sie abhauen wollen vor Khan, so rum ist es nämlich. Sie wollen aus dem Nebel raus, weil Khan hat einen Countdown auf der Reliant gestartet, um Genesis zu sprengen. Weil er hat ja Genesis noch auf der Reliant und er startet dann diesen Countdown, um die zu sprengen. Und weil er weiß, dass die Explosion so eine Wucht haben wird, dass sie auf jeden Fall die Enterprise mitvernichtet. Also Khan ist so racheerfüllt, dass er sagt, scheißegal, ich reiß euch alle mit. Aber Hauptsache, ich reiß euch mit.
Und er zitiert auch Moby Dick, das sind so seine letzten Worte. To the last I grapple with thee, from hell's heart I stab at thee. Was Captain Ahab auch sagt, als er versucht, Moby Dick zu
Und da hat Chekhov gleich schon das richtige Bauchgefühl Siehste? Gehabt. Der liest Moby Dick.
Ja.
Run. Siehst du?
Hab ich doch gesagt.
Und plötzlich macht Nils Theorie wieder Sinn.
Ja, stimmt.
Auf jeden Fall beschließt er dann irgendwie, sie einfach mitzureißen und startet diesen Countdown. Und auf der Enterprise wird aber plötzlich eine erhöhte Energie Sequenz auf der Reliant wahrgenommen, wo die mit kurzer Schlussfolgerung allen Beteiligten klar macht, okay, das muss Genesis sein. Khan will Genesis sprengen. Und dann machen sie eben diesen Plan, Khan so ein bisschen abzulenken, und zwar so lange, bis ihre Motoren irgendwie wieder genug Energie haben, um dann eine gewisse Sequenz zu starten, um mit Warp diesen Nebel verlassen zu können, bevor alles in die Luft fliegt. Aber das hat natürlich seinen Preis.
Nils, sag uns diesen Preis.
Der Energiekern im Maschinenraum muss umgedreht werden, damit der wieder funktioniert. Oder da muss reingefasst werden, damit der wieder funktioniert. Jemand muss den Energiekern anfassen.
Ja, ja.
Ein bisschen streicheln wahrscheinlich. So. Komm, da Kerni.
Da ist was reingefallen. Kerni.
Das Problem ist aber, dass der Energiekern natürlich super High-Strahlendosis irgendwie mit sich bringt und den einfach keiner anfassen kann und will, weil das der sichere Tod ist. Und dann kommt aber einer, der sagt, ich mach's, und das ist der Mensch, nicht der Mensch, das ist das Wesen, bei dem Logik vor Emotion geht, nämlich der Halbmensch und Halbvulkanier.
Und zwar Spock. Entscheidet er es aus Logik, weil er dadurch, dass er eben kein Mensch ist, das länger da drin aushält.
Ja. Und er geht dann in diese Kabine, wo dieser Energiekern ist, wo die auch praktischerweise eine große Plexiglasscheibe hat, damit wir ihm alle die ganze Zeit zugucken können. Und dann hebt er den schweren Deckel vom Energiekern und fasst da rein, streichelt Kern ihn ein
bisschen. Alle schreien natürlich raus, draußen total aufgelöst. Ja. Ja. Komm da raus, wie kannst du nur?
Ja. Und dann macht er den Deckel wieder drauf und dann ist klar, Kerni ist wieder fit. Zumindest für einen Warp. Und
ein Warp bitte.
Ein Warp bitte. Und dann sehen wir noch kurz Khan, der sagt, haha, jetzt habe ich euch. Und dann sind wir wieder im Raumschiff. Und Kirk sagt, schalten Sie den Warp ein. Und dann fliegt die Enterprise mit Warp aus dem Nebel. Und die Reliant explodiert in einer Riesenexplosion.
Und Kirk wird ganz schnell in den Maschinenraum gerufen, weil der gar nicht mitbekommen hat, was da los war.
Da noch ganz kurz, bevor wir dann da bei dieser wichtigen Schlüsselszene sind. Ich fand es ein bisschen schade und auch ein bisschen nachlässig, dass sie Khan als er, weil er hat gesagt, haha, jetzt habe ich euch, und dann warpen die ja weg, dann hätte man ihm eigentlich noch die 2 Sekunden geben müssen, mit denen man sieht, dass er checkt, dass sie es geschafft haben, dass sie weg sind.
Och nö.
Finde ich schon. Und dann hätte Kahn auch wirklich noch so, nein! Och nö. Und dann explodieren. Das hätte ich schon, das habe ich da schon sehr erwartet und nicht bekommen.
Das stimmt. Das letzte Ding fehlt so ein bisschen, ne? Die Befriedigung, dass er merkt, scheiße, war nix.
Genau.
Ja, ist richtig.
Ist eigentlich normalerweise immer in so einen Szenen mit verbaut.
Total, ist ja auch ein Klassiker.
Diese Erkenntnis kurz bevor man so wegexplodiert.
Genau.
Stimmt. Ja.
Das fand ich sehr nachlässig, dass man das da nicht mehr. Aber gut, das sind vielleicht nur wir drei. Und,
wahrscheinlich nur wir drei.
Die anderen finden das alle super. Und dann sind wir auf jeden Fall im Maschinenraum, denn Kirk ist gerufen worden und kommt zum Maschinenraum, wo er sieht, was passiert ist. Nämlich Spock, der hinter der Plexiglasscheibe sehr kränklich, keine Energie mehr, keine Kraft mehr.
Die Haut schält sich,
ist so grünlich irgendwie. Diese Energiekernstreichelei hat ihn nicht gut bekommen. Und wir sehen, es geht offensichtlich dem Ende von Spock entgegen. Er sieht dann Kirk kommen und mobilisiert nochmal die letzten Kräfte in sich und kommt nach vorne zur Plexiglasscheibe, um sich mit Kirk nochmal ein bisschen auszutauschen.
Um sich von ihm zu verabschieden. Ja. Und ihm zu sagen, dass er sein Freund ist.
Und dass er long and prosper leben soll.
Ja, das war ganz schön und ganz traurig.
Ich habe auch gestern schon wieder Pipi in den Augen gehabt.
Ja, ist auch.
Du auch ein bisschen.
Ja.
Du warst auch ein bisschen gerührt.
Ja, das ist eine sehr traurige Szene. Ja. I have been and always shall be your friend.
Weil das ja auch was ist, was, also ich meine, Kirk ist ja immer sehr emotional mit allen. Aber wenn Spock sowas sagt, das ist dann schon eine besondere Sache.
Das war, das ist eine sehr, sehr starke Szene, finde ich. Und auch ganz interessant, dass sie diese Szene ja auch in Star Trek Into Darkness nochmal so
channeln, genau.
Ja, so, und dann nochmal so umdrehen, so ganz interessant irgendwie, ne?
Ich finde übrigens, dass hier Kirk gut gespielt hat in der Szene. Also Shatner.
Wir wissen nicht, wie oft sie diese Szene gemacht haben.
Er war vielleicht schon völlig fertig.
Spock!
Kurz vorm Einschlafen. Nö! Und dann ist er so reingesprungen. Doch, lass mich mal springen, das wird gut.
Muss ja auch sagen, dass
das so ging.
Aber die Szene wurde natürlich auch sehr Nimoy überlassen. Also da hat man wohl wirklich zu Shatner gesagt, du lass ihn einfach mal kurz machen, lass ihn da mal ein bisschen durch die Szene guiden, weil das natürlich die große Spock-Szene ist. Da hat Kirk gar nicht so viel zu kamellen.
Und dann der Schock der Zuschauer, weil man sieht die Szene und denkt, naja, aber irgendwas werden sie ja sich einfallen lassen. Und dann gibt es den Sarg.
Na, dann direkt der die Schock. Nächste Szene ist der Sarg.
Ja, ja. Also ich glaube, interessant in der Produktion war, dass, vielleicht zitiere ich es jetzt falsch, also Spock eigentlich nur mitmachen wollte, wenn er stirbt. Also Leonard Nimoy, weil er keinen Bock mehr drauf hatte.
Genau, der wollte den ja schon nicht mehr machen.
Genau, er hat dieses Buch geschrieben, I am not Spock. Er hat dann später ein Buch geschrieben, I am Spock. Tatsächlich. Und hat dann aber während dieser Filmarbeiten so viel Spaß gehabt, dass sie sich dann noch irgendwie überlegt haben, ach Mist, wie kommen wir denn jetzt aus der Nummer wieder raus? Und ursprünglich sollte Spock obwohl am Anfang schon gleich sterben oder im ersten Drittel. Und jetzt haben sie dann eben noch ein paar Wege gefunden, wie man wieder rauskommt.
Dann war er immer einfach am nächsten Tag wieder am Set. Und dann ja, war er so, okay, jetzt, Mr. Nimoy. Ja, dann
können sie nochmal hier... Da nochmal reinklettern.
Aber das haben sie ja, ich meine, wenn es wird dann so mit allen Ehren, ne, wird der Sarg ins Weltall geschossen, bla 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 und so, und dann ist irgendwie nochmal die Crew und oh Mensch, wir sind alle Freunde, toll, bla bla. So, aber dann sieht man ja nochmal eine Szene am Ende, wie dieser Sarg auf diesem Planeten da irgendwie landet, im Dschungel. Also so ein kleines Hintertürchen haben sie sich da schon direkt.
Haben sie auch direkt
total.
In dem Film schon. Tatsächlich das Hintertürchen nicht, also das erste Hintertürchen ist, dass er gibt ja Pille den vulkanischen Nackengriff da und hält ihn dann, macht dann so kurz einen Mindmeld und sagt Remember. Das haben sie wohl später auch noch dazugefügt.
Ja.
Und wir finden dann in Teil 3 raus, warum er das gemacht hat. Und ursprünglich war die Szene, dass der Sarg so in der Sonne verglüht.
Ja.
Und dann wäre es weg gewesen. Aber jetzt landet der Sarg zufälligerweise auf dem
Terrain. Und Kirk sagt ja dann auch so was, man weiß ja nie, aus Tod entsteht Leben. Und man denkt so, und in dem Moment sieht man dann den Sarg und denkt, okay.
Ja, das ist schon echt. Nein, ich hab's nicht so gemeint.
Wir müssen hier wohl nochmal herkommen.
Ja, genau, es ist. Ja.
Schade, eigentlich. Ich finde, sie hätten es ruhig wagen sollen, dass die Leute zumindest denken, dass er tot ist.
Ja. Naja, wohl, also heutzutage ist es ja gang und gäbe, aber Leonard Nimoy hat ja damals Todesdrohungen gekriegt, ne? Weil Leonard Nimoy Spock umbringen wollte.
Ja.
Das war so das erste Mal, dass das Phantom sein hässliches Haupt gezeigt hat. Ist jetzt ja gang und gäbe, aber damals war das noch was Besonderes. Das war auch, glaube ich, noch nicht so schön. Ja.
Nee, das stimmt. Schrecklich.
Ja, schöner Film. Ich fand ein bisschen schade, dass David, den fand ich eigentlich auch ganz okay. Da gibt es ja dieses eine Gespräch noch mit zwischen den beiden, was ich völlig okay fand. überraschenderweise. Der macht es ja leider auch nicht lange. So, völlig sinnlos ist der dann irgendwie noch weg. Und
stimmt, da ist ja nämlich, da kommt er in Kirks Quartier und Kirk ist gerade kurz davor, dieses dicke Buch zu beenden, was auch immer
es ja,
ist.
Genau.
Und dann söhnen sie sich sozusagen aus.
Genau. Ja. Und das eigentlich irgendwie fand ich das auch gar nicht peinlich.
Ich bin stolz, dein Sohn zu sein.
Ja.
Ich überlege die ganze Zeit, wie sie Khan zurückholen.
Warum? Warum überlegst du das denn?
Warum, was für einen Sinn macht eine Welt ohne Khan?
Ach so. Also das ist jetzt eine Petition, die du starten willst? Ja. Okay, alles klar.
Dass sie nochmal einen Film mit der TOS-Crew machen, in der Khan. Ich sehe aber, da stoße ich bei euch beiden auf taube Ohren.
Nein, du stößt gerade auf sehr viel Interesse. Erzähl weiter.
Es ist ja auch schön, dass sie Khan jetzt quasi in der Neuauflage dann mit Benedict Cumberbatch besetzt haben. Mhm. Was ja auch schade war, dass der dann in Into Darkness irgendwie so verheizt wurde.
Bisschen eigentlich verheizt, muss man sagen. Ja. Fand ich auch. Fand zwar irgendwie cool, aber auch leider ein bisschen verheizt.
Er macht das auch gut.
Ja. Er macht alles gut.
Das stimmt.
Meint ihr, dass sich Cumberbatch Tipps bei
Cumberbatch?
Ricardo geholt hat?
Ricardo Montalban, wie mache ich das am besten?
Lebt Ricardo Montalban eigentlich noch? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Der war ja damals schon alt.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
William Shatner lebt auch noch.
William Shatner wird ewig leben, Entschuldigung. Da sehe ich auch nicht, dass der...
Da klopft der Tod ab und zu und dann verwickelt er ihn in irgendein Gespräch und sagt, okay, Alter, komm.
Er spielt dann so, aha, da bist du also. Ja, genau. Und dann, oh Gott, das kann auch dauern, dann haut der Tod wieder ab. Der Grim Reaper Hoshi.
2009.
Ist er gestorben?
Ja. Okay. Mexikanischer Filmschauspieler.
Ja, ist ja, war ja
ich finde übrigens, Ricardo Montalban hätte der Charakter auch heißen können.
Stimmt.
Heißen
können.
Ja, das stimmt. Der ist ja auch wirklich, der hat mich ja auch extrem durch meine Kindheit begleitet, weil der auch im A-Team regelmäßig der Bösewicht war, weil der bei Knight Rider der Bösewicht war. Einfach in all diesen Serien war der immer zu sehen.
Man sollte vielleicht auch nochmal sagen, dass Star Trek 2 ein Film quasi ohne Gene Roddenberry war, weil sie ihm die Hauptproduktion weggenommen haben, weil sie gesagt haben, wegen dir hat der erste Film so krass viel mehr gekostet und hat so viel länger dauert als geplant. Deswegen teil dir mal bitte die Produktion mit jemand anders. Und er hat gesagt, nee, das mache ich nicht. Entweder ich oder keiner. Mhm. Also, und dann war er nur noch Berater.
Du berätst uns jetzt mal, Gene, okay? Ja. Oh, na gerne. Könnt ihr das anders machen? Danke für den Rat.
Pass auf, du berätst jetzt mal hier den Tisch. Wir kommen gleich wieder. Und dann saß Gene Roddenberry einfach für die Dauer der Produktion in so einem Office. Und dann müsste man...
Gene Roddenberry sah für mich immer ein bisschen aus wie Peter Falk.
Columbo. Mhm.
Und mit diesen Worten.
Ich gucke jetzt gleich tatsächlich Star Trek Into Darkness. Ich habe heute Morgen schon zum Frühstück angefangen. Jetzt bin ich wieder angefixt.
Aber du musst doch jetzt auf der Suche nach Mr. Spock gucken.
Nee, ich möchte jetzt aber direkt gucken, wie das dann in Into Darkness
war. Wie der andere
kam. Ich glaube, also aus meiner Erinnerung, ich glaube auch nicht, dass ich alle gesehen habe, aber ich habe viele gesehen und ich glaube aus meiner Erinnerung, wir sind jetzt gerade bei Teil 2, mein Lieblingsteil war, ich glaube, Generations, der, wo die Kapitäne aufeinandertreffen. Mhm. Den fand ich, glaube ich, extrem spannend.
Ich freue mich sowieso auf Jean-Luc. Ich bin ja nicht so ein riesen Kirk-Fan. Ich freue mich auf die Jean-Luc-Filme.
Generations hatte ganz viele coole Momente, aber hat eben auch leider so wahnsinnig viel Quatsch. Was ein bisschen schade ist. Also gerade bei den Kirk-Sachen. Der Dings mit den Borg, der war richtig geil, weil sie da die Borgs redesigned hatten.
Ja.
Und 4 ist toll mit der Zeitreise.
Ja. Stimmt, der war auch noch gut.
Der
stimmt,
macht richtig Spaß. Drin.
Naja, Hauptsache die Tribbles kommen.
Toi, 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 Nils, auch da nochmal von uns beiden. Danke, dass du da warst. Und,
sehr gerne.
Und ich hoffe, du gehst nicht mit allzu großer Wut aus diesem Raum.
Nein, ich möchte jetzt direkt weitergucken.
Das war wirklich lang, denn wir haben echt lang gemacht, habe ich das Gefühl.
Ja,
haben wir länger gemacht als sonst, wir haben sehr lang gemacht.
Fast 2 Stunden.
Falls ihr Anmerkungen habt zu dieser Episode oder zu, also ich meine, mir müsst
habt ihr bestimmt kaum.
Mir
das
müsst ihr
die erste Hälfte,
die
das Raumschiff einfach Trinity genannt hat. Schon so bei mir.
Ich kann es gut verstehen, wenn ihr Uke oder Maria verbessern wollt, wenn ihr ihnen ein bisschen Star Trek Wissen nahebringen möchtet, liebe Fellow Trekkies, dann könnt ihr das gerne tun. Öffentlich auf Twitter unter unserem Twitter-Handle @wimaf war weg.
Weil WIMAF schon weg war.
Oder ihr schreibt uns, wenn ihr das Ganze eher privat halten wollt und den beiden irgendwie mal rein Wein anschenken wollt, was einen echten Dreck hier ausmacht, dann könnt ihr das per E-Mail machen unter
wimaf@poolartists.de.
So. Insofern, ich wünsche euch einen dribbelig guten Tag. Schöne Grüße von Lorca aus der 13. Division. Und
Ukes Gesicht, schon, dafür lohnt sich der Tag.
Ich verstehe das überhaupt nicht. Du findest Lorca so gut. Ich finde Lorca ja auch gut, aber warum findest du den jetzt so gut, dass du den jetzt...
Das ist der beste Captain, der jemals eine Enterprise befehligt hat.
Oh, er hat doch gar nicht die Enterprise.
Ja, siehst du, da ist halt einfach wieder das Unwissen gegenüber dem Fachwissen. Das, ich meine, wo soll ich jetzt da bei dir ansetzen?
Also ich muss kurz, du hast also wahrscheinlich nur Lorca gesehen, oder?
Nein, ich habe nicht nur Lorca gesehen.
Guck doch mal sein Gesicht, sein Liegegesicht.
Ich habe TOS gesehen.
Ja, aber mit 12 oder so.
Nee, im Studium. Ich habe TOS im Studium komplett durchgeguckt. Okay. Und ich habe die Hälfte von TAS gesehen.
The Angry
Series? The Animated Series.
Oh, The Animated Series, ja.
The Angry Uke.
Das ist sehr wichtig für den Kanon, aber das nehmt ihr beide hier nicht besonders ernst. Aber wir Trekkies nehmen TAS eben auch sehr ernst.
Würdest du denn sagen, dass Pike der bessere Kirk ist?
Auf überhaupt gar keinen Fall. Mhm. Es gibt einfach keinen guten Kirk. Eigentlich ist der animierte Kirk der beste.
Ich mochte Pike auch leider nicht so. Also ich mag den Schauspieler Chris Pine nicht. Nein, ich weiß, Pike ist der andere.
Pike war doch richtig gut.
Ja.
Du meinst es Chris Pine oder meinst du
Pike? Ja, ich habe gerade Pine und Pike verwechselt.
Ich habe auch gerade Pine und Pike verwechselt. Okay. Pike ist quasi der Lorca-Nachfolger.
Ja.
Ich finde Pike auch nicht so gut.
Nicht?
Ich fand einfach Lorca so gut, dass ich da jetzt so ein bisschen, ich finde, ich vermisse den total.
Ich habe da viel besser für mich alles, weil ich finde die einfach alle toll.
Ich finde ihn schon auch gut, aber ich finde trotzdem Lorca fand ich einfach super. Ich mag auch dieses Dunkle, was der hatte und so.
Also bei Discovery ist ja eigentlich am besten Lorca und die
Tribbles.
Die Freundin von Michael.
Ach so.
Ja, die ist toll.
Tilly, nicht Tribbles.
Tilly, genau. Tribbles. Jetzt ist alles Tribbles. Okay, also eure Tribbles-Bande verabschiedet sich jetzt von euch. Na. Danke, Uke, dass du da warst.
Gerne.
Vielleicht kommst du mal wieder mit deinem Bruder.
Gerne.
Cool. Und wir hören uns...
Aber nicht zu Star Trek 5.
Also, wir sehen dich wieder bei Star Trek 5.
Nein!
Liebe Leute, das war's für heute. Live long and prosper. So verabschieden wir Trekkies uns. Bis zum nächsten Mal.
Es macht einen so wütend.
Auf der Trinity.
Es macht einen so wütend.
Tschüss. Tschüss.